herzlich willkommen bei Brüggemanns Begegnung. Heute mit dem Dirigenten Franz Welser-Möst. Ein Gespräch, das ich 2020 mit ihm geführt habe. Also, bevor wir gemeinsam sein Buch »Wie ich die Stille fand« geschrieben habe. Und dieses Gespräch ist ein bisschen auch der Anfang zu dieser Buchidee gewesen, obwohl richtig entstanden ist sie eigentlich in unserer ersten Begegnung. Da war Franz Welser-Möst noch Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper und ich wurde gebeten, ein Interview mit ihm zu führen, fand seine Aufnahmen bis dahin nicht so wirklich prickelnd und habe gesagt, Herr Welser-Möst, warum sind Sie eigentlich so langweilig? Darauf ist er in ein Lachen ausgebrochen und wir haben stundenlang über die Größe in der kleinen Geste geredet und ich habe gelernt, dass das, was ich als langweilig empfunden habe, alles andere als das war. Das, was ihr jetzt hört, ist also unsere zweite Begegnung und ich war zu Hause bei Franz Welser-Möst am Attersee und wir saßen in seiner Bibliothek und als erstes wollte ich von ihm wissen, was ihm dieses Anwesen denn bedeutet.
Also ich muss dazu sagen, ich hab das Glück, einen Großvater gehabt zu haben, der hier damals 1926 eine saure Wiese gekauft hat, was die Bauern ja nicht gern hatten. Und ich habe das dann 1994 von meinem Vater übernommen und habe statt dem alten Sommerhaus habe ich was Neues hingebaut. Weil damals Ende der 20er Jahre ist ja die Bausubstanz war nicht wirklich gut.
Und die saure Wiese ist relativ süß geworden, kann man sagen.
Man kann sagen, wir sitzen hier in dieser Bibliothek, sehen den Attersee da vorne, ihr Wohnhaus. Also Sie haben sich ein richtiges Anwesen hier geschaffen.
Ja, das ist richtig. Und dann kam mein Großvater, den ich nicht mehr kennengelernt habe, weil er schon 1940 gestorben ist. Aber der hat sich dann noch sein Auszugshaus. Er wollte da seine Pension verbringen. Und wie ich das von meinem Vater übernommen habe, da war zuerst in diesem kleineren Haus noch meine Schwester, die dann später sich was anderes zugelegt hat. Und ich wusste dann nicht so recht, was ich tun sollte. Noch ein Haus. Und dann habe ich mir meinen Kindheitstraum erfüllt. Ich war immer begeistert von diesen Klosterbibliotheken, die zweistöckig sind, wo man oben dann auf der Galerie...
Holzgeschnitzten Wendeltreppen.
Genau. Und ich habe dann dieses ältere Haus dann auch weggeräumt und habe mir eine Bibliothek gebaut, die eben zweistöckig ist, oben begehbar. Das war dann auch ganz lustig, wie wir das Haus, dieses Bibliothekshaus gebaut haben, wo die Arbeiter gesagt haben, ah, das ist aber ein komisches Haus mit einem Riesenloch in der Mitte. ja, und das ist so mein Refugium, wo ich halt meine ganzen Partituren und Bücher und so weiter habe.
Man muss vielleicht beschreiben, einmal unten sind was, 15, 20 Meter, wahrscheinlich unten naja, alles Partituren.
Der Raum hat 93 Quadratmeter, okay. Also da kann man sich ungefähr vorstellen.
Auf zwei Etagen.
Dann, auf zwei Etagen, wie groß das ist und in der Mitte hat sie mein Loch, weil das halt eine begehbare Galerie ist.
Mit einer kleinen Brücke, wo Sie dann von A nach Z gehen können wahrscheinlich, oder?
Genau so.
Wie sind die Bücher geordnet bei Ihnen, nach Alphabet?
Nein, die Bücher sind geordnet nach Fachbereichen.
Ah, okay.
Und innerhalb der Fachbereiche sind sie nach Alphabet geordnet. Herunten im Erdgeschoss über den Partituren in der obersten Reihe sind dann Musikbücher, Fachbücher. Okay. Und im zweiten Stock dann oben ist dann alles andere, also Literatur, Philosophie, Theologie, Naturwissenschaften, was auch immer. Ich lese ja so.
Haben Sie auch Belletristik? Lesen Sie auch Belletristik?
Ja, ja. Also ich lese wirklich sozusagen alles querbeet, einfach von den alten Griechen über Shakespeare, über Goethe, über bis zu Jelinek und wie sie alle heißen.
Okay, also Hauptsache gut ist die
das ja, Kriterium. Es gibt, ich bin so ein Mensch, der geht dann in Buchhandlungen und kauft alles Mögliche zusammen.
Sind Sie auch so ein antiquarischer Käufer, so einer, der vom Internet sitzt und guckt, wo gibt es noch eine Handschrift von Beethoven oder irgendwie
nein,
sowas?
Nein, das bin ich nicht.
Also wie der Rudolf Buchbinder zum Beispiel, der ja alles irgendwie abgreift, was nicht nied- und nagelfest in irgendwelchen Antiquariaten ist?
Nein, ich habe ein paar antiquarische Sachen, aber das hat sich eher zufällig ergeben. Und sonst ich kaufe viele Bücher und dann fange ich manche an und wenn ich sie nicht so gut finde, dann lese ich sie nicht fertig. Aber
oh, das mache ich auch. Finden Sie nicht böse, dass man sagt, Seite 30, ah oh, nee, da verschwende ich jetzt
meine Zeit. Ich habe da keinen Wahn, ja, dass ich jedes nicht. Buch bis zum Schluss ausgelesen haben muss. Wenn es mir nicht gefällt, dann lege ich es vielleicht auch nach 10 Seiten wieder weg.
Finde ich vollkommen legitim, mache ich auch, weil man merkt dann auch, ob es verschwendete
Nur Lebenszeit ist. Nur ich schmeiße dann Bücher nicht weg. Also die,
das mache ich auch nicht.
Ich bin dann so, nachdem ich auch sehr viel Platz habe und wie ich das gebaut habe, hat meine Frau dann gesagt, ja, also ich meine, da ist ja noch so viel leer. Also ich habe ja noch vor, einige Jahre zu leben und da wird schon noch einiges dazukommen.
Sie gucken immer die Regale an und das, was noch leer ist, ist sozusagen noch Lebenszeit, meinen Sie. Das ist
ja, vielleicht kann man das so sehen.
Das ist schon relativ voll, muss ich sagen.
Man muss das alles so nehmen, wie es kommt, carpe diem. Und man weiß es ja vorher nicht, also wie
zum Glück,
wie viel Lebenszeit einem gegeben ist. Aber es hat schon noch einiges Platz.
Das letzte Mal, dass wir uns getroffen haben, da haben Sie mich vorher angerufen. Das war, glaube ich, als Donald Trump in Amerika zum Präsidenten gewählt wurde. Und das hat Sie damals beunruhigt. Wie ist die Situation, wie nehmen Sie die jetzt wahr, wenn wir mal vom Attersee nach Cleveland reisen? Im alltäglichen Leben in Amerika, hat sich da etwas existenziell verändert?
Ich würde nicht sagen existenziell, ich würde sagen, es hat sich in atmosphärisch vieles verändert. Also ich bewege mich natürlich, man lebt ja als Künstler auch so ein bisschen in einer Blase. Man hat seinen Lebensbereich und kommt nicht mit allen Schichten der Bevölkerung ständig zusammen. Da gibt es Schichten, mit denen man kaum oder überhaupt nicht in Berührung kommt. Also ich kann das nicht jetzt für alle sagen, was sich da verändert hat, aber einerseits hat sich weiter verändert seit dem 11. September 2001, wo ja Amerika begonnen hat, sich abzuschotten. Das war also ein spürbarer Eingriff in diese Gesellschaft, wo man merkt, dass er immer, wenn man einreist. Das hat sich unter Trump noch verstärkt. Also man
Sie sind kurz danach, haben Sie angefangen, ne? 2002 haben Sie,
glaube ich, 2002 habe ich begonnen. Ich war zum
ersten
Mal 1989 drüben als Gastdirigent, wo das alles noch sehr frei zugegangen ist. Und dann mit diesem Anschlag hat sich das wirklich stark verändert. Und unter Trump hat sich das noch weiter verändert. Also man spürt schon, dass diese Gesellschaft sich zunehmend abschottet. Mhm. Man spürt auch, oder ich habe das...
Gegen wen? Auch gegen Sie? Und gegen,
ja. Ja, also ich habe ein Arbeitsvisum. Ich muss alle 3 Jahre wieder ein Visum beantragen. Und da kommt es dann, wenn man dann einen jungen, unerfahrenen Beamten erwischt, dann heißt es plötzlich, ja, gibt es nicht einen Amerikaner, der den Job genauso gut machen kann. Und da wird also hinterfragt, obwohl ich bereits 17 Jahre dort bin, ob das noch berechtigt ist, dass so ein Ausländer da so einen Posten hat.
Und, das ist ja interessant.
Ja, also das, ich muss alle 3 Jahre nachweisen, beziehungsweise die Institution Cleveland Orchester muss nachweisen, dass ich der beste Mann für diesen Job bin. Und das, ja.
Das kann man ja gar nicht glauben.
Ja,
aber das ist ja gang und gäbe eigentlich, ist das Orchester durch Internationalität leben.
Natürlich, aber das ist einfach, wenn Sie jemanden, wie gesagt, einen Beamten erwischen, dem das wurscht ist auf gut Deutsch, dann sagt er, ja warum? Muss doch auch einen Amerikaner geben, der das so gut machen kann.
Gibt es denn auch auf der anderen Seite eine Gegenbewegung? Also wahrscheinlich, Sie haben schon gesagt, Sie treffen nicht jede Bevölkerungsschicht, wenn man da in Amerika als Künstler vor allen Dingen tätig ist, als Orchesterleiter. Gibt es da so eine Gegenbewegung eines Kulturbürgertums, das auch sagt, oh Gott, das ist jetzt ganz gräuselig mit diesem Trump und umso mehr müssen wir in die Kultur und in Aufklärung investieren? Also merken Sie die Zerrissenheit der Gesellschaft?
Ja, das merkt man. Aber das ist nicht nur jetzt wegen Trump, da gibt es viele historische Bruchlinien, wie zum Beispiel zwischen den alteingesessenen weißen Bürgern und zum Beispiel den alteingesessenen jüdischen Bürgern, gerade was in der Kultur das anbelangt. Okay. Es gibt natürlich Gegenbewegungen, zum Beispiel die Frauenbewegung ist sehr stark geworden in Amerika, aber es gibt diese Bruchlinien auch zum Beispiel innerhalb der republikanischen Anhänger. Man spricht wesentlich weniger über Politik als vor Trump. Okay. Da hat es Familien zerrissen, da hat es Freundschaften vernichtet. Also die Gesellschaft ist bis in die kleinsten Winkel hinein wesentlich gespaltener als früher. Sie war immer sehr divers. Also man erlebt in Amerika von den ärmsten Afroamerikanern bis zu den reichsten alteingesessenen Milliardären. Die Gesellschaft war immer sehr gemischt und sehr bunt. Aber
Sie hat das ja auch thematisiert. Und wenn Sie sagen, jetzt hat man Angst, sozusagen sich auch zu verkrachen mit seinen Familienmitgliedern über Politik, ist das auch etwas, wo Sie selbst als künstlerischer Leiter merken, oh, ich bin dann auch lieber mal ein bisschen vorsichtiger, weil gerade in Amerika, es geht ja auch um Geld, Sie müssen als Chefdirigent ja auch akquirieren, dass man sagt, nee, also da halte ich mich jetzt lieber mal auch zurück? Oder?
Nein, ich bin Gott sei Dank, muss ich sagen, in einem Umfeld, das ist auch eine geschichtliche oder eine Tradition im Cleveland Orchester, dass sich die Geldgeber nie in künstlerische Dinge eingemischt haben und einen sehr offenen Dialog gepflegt haben. Also ich bin Gott sei Dank in einer Welt drinnen, wo Meinungsverschiedenheiten noch sehr respektvoll ausgetragen werden können. Aber außerhalb dieses Biotops, wenn Sie so wollen, merkt man schon, also dass viele Leute, es ist vieles dann zum Eiertanz geworden.
Und lieber vermeiden, dann drüber zu reden.
Genau.
Machen wir uns in Europa denn noch was vor, wenn wir immer sagen, die hehre Kultur und gerade die Musik, wir spielen einfach Beethovens Neunte und dann erkennen die Menschen schon alle, sie sind Brüder und Schwester und diesen Kuss der ganzen Welt. Wir verbessern die Welt durch klassische Musik, wenn man da in Amerika operiert. Ist das nicht auch desillusionierend, dass es gar nicht stimmt? Oder stimmt es?
Nein, wir machen uns da schon was vor. Mhm. Dort, wo man Dinge verändern kann, und da bin ich sehr dankbar für diese Erfahrung in Amerika, ist alles, was den Bereich Education anbelangt. Okay. Also wir sind stolz drauf, dass wir in Cleveland das jüngste Publikum haben in Amerika. Das ist viel Arbeit.
Ich kann sagen, da haben Sie ja, seit Sie angetreten sind, eigentlich für gesorgt.
Ja? Das ist in den letzten sieben, acht Jahren passiert, wo wir ganz gezielt auf junge Leute zugehen, wo wir aber auch hinausgehen, uns nicht scheuen. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Ich bin seit 1921 und 1918 ist das Orchester gegründet worden. Der erste Musikdirektor, der das Orchester in einer Schule dirigiert hat. Okay. Ich mache das selber, weil ich finde, die müssen das Echte kennenlernen und nicht etwas, was ihnen vorgesetzt wird und man tut so als ob. Sondern ich finde, die müssen wirklich das echte Produkt, wenn sie so wollen, kennenlernen. Das ist manchmal ganz schön anstrengend und schwierig, wenn sie in so einer Highschool sind, also 12- bis 16-, 18-Jährige, wo uniformierte Beamte da sind, damit es da nicht zu irgendwelchen Ausschreitungen kommt, von Schülerseite her, wo 90% dieser jungen Menschen aus wirklich schwierigen Verhältnissen kommen, Drogen und so weiter. Und ich erzähle das gerne, weil das war wirklich eines der schönsten, berührendsten Erlebnisse meines Lebens. wo wir mal in so einer Schule gespielt haben. Das schwierigste Publikum, das man sich vorstellen kann, weil die ersten 15 Minuten hört kein Mensch zu. Ganz wurscht, ob sie Beethoven 9. spielen oder was auch immer. Und am Schluss kam so ein 14-jähriger junger Afroamerikaner zu mir und hat gesagt, wo kann ich Geige lernen? Und wir haben da auch ein Programm, wo wir jungen Menschen aus armen Verhältnissen Instrumente zur Verfügung stellen oder sie auch denen schenken. Und der lernt heute Geige. Und ich finde sowas wahnsinnig berührend, weil damit verändert man tatsächlich das Leben eines jungen Menschen. Und das ist etwas, was in so einer relativ kleinen Stadt wie Cleveland, in einem schwierigen Umfeld, das hat mir wahnsinnig viel gegeben und das kritisiere ich auch am Betrieb in Europa sehr stark. Wir rasten uns schon sehr auf Lorbeeren aus. Und dieses sich etwas erkämpfen müssen, so wie wir das tun müssen in einem schwierigen Umfeld, das empfinde ich als sehr bereichernd.
Welche Lorbeeren sind das, auf denen wir uns ausrasten? Wir erkennen nicht, dass wir schon eine breite Publikumsschicht verlieren, dass es kein großes Interesse mehr gibt?
Die Kulturinstitutionen haben zu einem großen Teil viel zu wenig bis gar nicht reagiert darauf. Das fängt jetzt erst so ein bisschen an, dass ja das, was selbstverständlich war, dass junge Menschen Musikunterricht haben in der Schule und so, dass wir da eine Aufgabe haben und dass wir was tun müssen, weil sonst wirklich halt in 30 Jahren kein Publikum mehr
vorhanden. Woran liegt das? Weil die Eltern es nicht mehr schaffen. Also ich sehe es an meinen Kindern zum Beispiel. Es ist ja auch wahnsinnig schwierig. Ja? Also ein Kind ist schon 18, das war noch alles in Ordnung. Und jetzt bei den Kindern jetzt, die gehen in eine Schule, die hört irgendwie um 5 Uhr nachmittags auf. Ich weiß das aus meiner Schulzeit. Ich hatte bis 1-2 Schule, dann bin ich zum Geigenunterricht gegangen, dann bin ich zum Sport gegangen, dann habe ich Theater gespielt, jeden Nachmittag irgendwas anderes. Das ist ja für viele Schüler heute gar nicht mehr möglich. Fängt nicht da schon das Problem an, dass wir sozusagen diese Mathe-Genies ausbilden wollen und Mathe, 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 Mathe pauken und Schule, Schule, Schule pauken, Ganztagsschule, Ganztagsschule, Ganztagsschule und wir gar nicht mehr dazu kommen, noch Räume und Fenster zu schaffen, in denen Kultur gemacht wird, Theater gespielt wird, meinetwegen auch Fußball gespielt wird. Also ich sehe, dass die Zeitpläne von Kindern sind heute so voll, dass das kaum noch möglich ist.
Vollkommen richtig. Wir sind so beschäftigt, dass wir gar nicht mehr dazu kommen, uns mit uns selber zu beschäftigen. Sie haben vollkommen recht. Nur das ist etwas, was wir als Kulturschaffende, als Kulturinstitutionen nur sehr schwer oder gar nicht ändern können. Das ist eine gesellschaftliche, politische Angelegenheit, das hat sich so entwickelt. Nur was ich meine ist, wir müssen ja trotzdem einen Weg finden als Kulturinstitutionen, da etwas zu tun.
Aber das ist doch die zweite Perversion, die jetzt eigentlich passiert. Weil jetzt sagt der Staat, Mensch, ihr als Orchester, als Landesorchester, Staatsorchester, was weiß ich, Orchester, städtisches Orchester, eure Aufgabe ist auch musikalische Bildung. Gleichzeitig sieht man zum Beispiel in Deutschland, dass fast 50% des Musikunterrichts ausfällt. Das heißt, es wird eigentlich die Verantwortung für musikalische Bildung innerhalb einer Gesellschaft dem Orchester übergeben, dass ich gar nicht mehr darauf konzentrieren kann, eigentlich noch vernünftig zu spielen. Also ich sehe das jedenfalls so bei den Berliner Philharmonikern, war es eine Zeit lang so, dass Education viel wichtiger war als der eigentliche Abend. Das kann es doch auch nicht sein, oder?
Natürlich nicht, aber trotzdem, ich versuche das optimistisch und kreativ anzugehen, dass ich sage meinen Leuten in Cleveland, dass die Arbeitsanforderungen, das Jobprofil, wie man das so nennt, das verändert sich halt. Und wir müssen uns darauf einstellen. Ein Orchestermusiker, ich kann es jetzt wieder nur von meiner Institution sagen, aber ein Orchestermusiker heute hat mehr Aufgaben zu bewältigen als vor 30, 40 Jahren, wo es einfach darum ging, in diesem Sessel, wo er sitzt, einen tollen Job zu machen. Heute wird mehr verlangt. Sonst sterben wir einfach vor uns hin.
Das heißt, Sie müssen Lehrer, Sie müssen Manager, Sie müssen Geldeintreiber sein.
Ja.
Dabei sind Sie doch gerade dafür bekannt, dass Sie sagen, ich muss mich doch auf die Musik konzentrieren. Wenn ich mich nicht auf die Musik konzentrieren kann, dann haue ich lieber ab. Gab ja einige Situationen in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, nee, ich brauche den Rahmen. Das müsste Sie doch eigentlich stören, dass Sie nicht irgendwo hinkommen können und sagen können, hier sind meine Musiker, hier bin ich, wir arbeiten zusammen. Ganz konzentriert nur an der einen Sache, nämlich an dem großartigen Abend.
Für jedes Ding, wenn man so will, muss ein Bereich vorhanden sein. Aber wir kommen ja, wenn uns eine Aufgabe gestellt wird, wir kommen ja einfach nicht drum herum, diese Aufgabe irgendwie anzunehmen und zu bewältigen. Und das heißt, dass heute im Vergleich zu dem Zeitpunkt, wo ich in Cleveland begonnen habe, vor 17 Jahren, sich meine Aufgaben als künstlerischer Leiter auch verändert haben. Ich muss mehr Zeiträume schaffen, um die zusätzlichen Aufgaben, die da auf uns zugekommen sind, auch irgendwie oder wenn möglich auf höchstem Niveau zu bewältigen. Das bedeutet für mich persönlich, dass ich versuche, ich muss diese Zeiträume schaffen, indem ich bei mir in meinem Kalender woanders was wegschnipsle. Also ich habe mit meinen Leuten diese Diskussionen schon öfters gehabt oder auch vor allem mit meiner Managerin. Was ist die Prioritätenliste? Und bei mir sieht die Prioritätenliste so aus, das ist Cleveland, dort bin ich Chef.
Da gehört dann auch alles dazu, Education und Co.
Ja. Das sind dann als Gast die Wiener Philharmoniker und die Salzburger Festspiele. Und alles andere wird dem untergeordnet. Und da gibt es das eine oder andere Projekt, das ich gern machen würde, wo ich aber sage, das geht jetzt halt einfach nicht. Ich gehöre halt auch nicht zu denen, die das rein physisch schaffen, 52 Wochen im Jahr zu dirigieren. Das war nie meins. Und natürlich, manchmal sieht man sich ein bisschen leid, wenn man das eine oder andere Angebot nicht annehmen kann, aber so ist die Welt. Keiner kann alles haben.
Aber es scheint auch ein Trend zu sein, oder? Also ich würde sagen, 50-50 bei Dirigenten. Die einen, die erkennen, oh Gott, ich ziehe mich auf mein Orchester zurück und mache noch 3-4 andere Orchester, mit denen ich zusammenarbeite und lasse den ganzen anderen Kram, also dieses Hoppen, dass jeder mit jedem sozusagen spielt, gibt es in dem Sinne nicht mehr. Oder es gibt das andere Extrem der Dirigenten, die wirklich egal mit wem, in die Kiste steigen und überall dirigieren. Also, aber eigentlich ist der Trend schon tatsächlich so zu machen, wahrscheinlich aus Zwang, weil das Geschäft so geworden ist,
ja,
wenn man ernsthaft arbeiten will.
Es gibt ja in der Geschichte immer Pendelbewegungen. Ich meine, diese Jet-Set-Dirigenten, das hat ja so mit Karajan begonnen. In den 70er Jahren ging das so richtig los. Wenn man weiter zurückgeht in der Geschichte, weil wir hier am Attersee sind, wo Frau Jeritzer auch ein Haus hatte, das war die erste Künstlerin, die gereist ist. Nur damals hat das so ausgesehen, dass sie die halbe Saison in Wien war und die andere Hälfte der Saison in New York. Das war's. Mhm. Da waren natürlich auch noch keine Flugzeuge vorhanden, die ist mit dem Schiff darüber gereist und wieder zurück. Aber natürlich diese Jet-Setterei, da gibt es Kollegen von mir, denen anscheinend das nichts ausmacht, die halt permanent unterwegs sind. Aber mit dem Zusammenbruch oder dem Fast-Zusammenbruch der Plattenindustrie hat sich auch da sehr vieles verändert. Wir diskutieren das auch in Cleveland sehr oft. Früher war das halt so, 60er, 70er, 80er, sogar noch ein bisschen in die 90er Jahre hinein. Man hat eine Platte gemacht, die wurde gut rezensiert und dann wurde das so und so viel verkauft. Und damit war man in der klassischen Musikwelt auch irgendwo berühmt.
Heute und konnte sogar Geld mit dieser Platte noch verdienen.
Richtig. Heute ist das so, Geld verdienen sowieso nicht mehr. Ich habe schon 1989 gesagt, das ist eigentlich PR für einen, wo jemand anderer dafür bezahlt, nämlich die Plattenfirma.
Das Geschäftsmodell verstehe ich heute auch nicht mehr. Ja, also das kann man gar nicht mehr nachvollziehen, womit die eigentlich noch ihr Geld verdienen.
Das weiß ich auch nicht so richtig. Ich weiß nur, dass viele Künstler ihre Aufnahmen eigentlich selber bezahlen und das Label gibt dann halt den Namen her.
Und ein bisschen PR, ne?
Genau.
Ich meine, das ist doch schon absurd eigentlich, oder?
Das ist natürlich nicht,
dass du da als Pianist hingehen eigentlich musst und die sagen, ja gerne bei Sony, aber gib uns mal die Aufnahme, die wir dann verkaufen sollen.
Genau.
Ich meine, das hätte man mal Herrn Karajan erzählen müssen. Ja?
Das gibt es also alles nicht mehr. Deshalb, ich finde, man muss sich, das klingt jetzt ein bisschen eigenartig, aber man muss sich die Orte aussuchen, wo man weltberühmt sein will.
Ja.
Und ich war schon, wie ich in Cleveland begonnen habe, habe ich gesagt, also bitte nicht, ich will das nicht mehr machen, was ich noch mit London Philharmonic gemacht habe, wo ich kann mich erinnern, das muss 95 oder 96 gewesen sein, eine Deutschland-Tournee und da war noch ein Ort an der Grenze zwischen Holland und Deutschland dabei. Das waren 18 Konzerte in 20 Tagen in 16 verschiedenen Städten.
Ja,
und verrückt. Das ist einfach, das war für mich, man kriegt keine Beziehung zu einem Publikum. Ich habe dann gesagt, lasst uns doch so Residenzen machen. Und damit hat das begonnen, dass wir dann alle 2 Jahre 3 bis 5 Konzerte im Musikverein spielen und so. Ich glaube wirklich, man muss sich aussuchen, wo man eine Beziehung mit einem Publikum eingehen will.
Aber wenn Sie eben gesagt haben, das hat auch mit dem Niedergang der Plattenindustrie zu tun, was bedeutet das konkret? Dass man sozusagen durch Platten nicht mehr, dass man abends Geld verdienen muss, weil man es nicht mehr durch Platten kann? Oder warum ist dieses konzentrierte Reisen hat etwas mit dem Niedergang der Plattenindustrie zu tun?
Nein, ich habe da was zusammengebracht, was nur nicht unbedingt zusammengehört. Das eine ist, dass man sich aussuchen muss, nachdem nicht eine Platte zigtausendmal verkauft wird und damit auch im hintersten Winkel von Vietnam, sage ich jetzt mal.
Okay, weltbekannt in der ganzen Welt zu sein,
genau,
sozusagen die Idee.
Sondern ein bisschen ironisch formuliert, ich bin halt dann weltbekannt in Wien und in München und in Mailand und in Cleveland und New York, aber vielleicht halt nicht in Madrid und Paris oder was auch immer.
Stimmt, wenn man es nachvollzieht, ne, gibt es tatsächlich diese Dirigenten, die ganz wenig in einigen Staaten in Europa oder was weiß ich, also weiß ich nicht, Nizet Seguin, den man hier kaum sieht, aber der sich auf New York konzentriert. Oder das sind Regionalisierungsmechanismen, die da stattfinden. Ne?
Absolut. Also ich meine, ich weiß zum Beispiel auch der Kollege Thielemann, der im deutschsprachigen Raum und im asiatischen Raum sehr berühmt ist, aber in Amerika zum Beispiel kennt den niemand.
Ja.
Ist so.
Ob er sich das vorstellen kann?
Das weiß ich nicht, aber das ist genauso wie, ja, wenn ich jetzt...
Nein, du kannst nicht alles bedienen mehr. Ja?
Das ist, so ist es, ja,
genau. Und dafür gibt es wahrscheinlich auch viel zu viele Künstler inzwischen, ja, die auch für die einzelnen Märkte sozusagen kreiert werden. Das ist ja auch interessant.
Das finde ich auch eine Geschichte, die eine Entwicklung, die mich schon ziemlich beschäftigt. Das ist bei so manchen jungen Künstlern habe ich das Gefühl, ganz wichtig ist das Erscheinungsbild, also Outfit. Mhm.
Habitus gehört dann auch noch dazu.
Ja? Gehört auch dazu. Mhm. Aber so diese, ich würde es mal so sagen, wir leben in einer Zeit, die ganz stark von Narzissmus geprägt ist. Das sieht man in der Politik, das sieht man in anderen Bereichen. Und die Kunst, ob es jetzt produzierende oder reproduzierende Kunst, wie in unserem Fall ist, ist zweitrangig hier. Aber das ist ja auch immer Teil einer Zeit. Also ich empfinde das doch ziemlich stark, dass dieser Narzissmus auch wesentlich stärker vertreten ist als noch vor 30, 40
aber
Jahren.
Aber ich glaube, jetzt müssen wir differenzieren, weil wir sind doch einig, dass auch jemand wie Herbert von Karajan nicht frei von Narzissmus war, oder?
Richtig.
Wir sind aber auch einig, dass sozusagen hinter dem Narzissmus auch eine, ob wir es nun mögen oder nicht, musikalische Qualität stammt.
Ja, ganz sicher, wobei, also ich habe Karajan ja nur die letzten 10 Jahre seines Lebens gekannt. Ja. Also ich kannte natürlich, wusste, wer Herbert von Karajan ist, ich kannte seine Platten, ich kannte diese, ich meine, wenn wir über Narzissmus sprechen, da gab es dieses Plattencover Heldenleben mit Karajan in der Motorradkluft am Motorrad sitzend und so.
Ich glaub, die Porsche-Bilder, die Flugzeug-Bilder, die ich-weiß-nicht-was-Bilder, ja.
Nur ich hatte das große Privileg, dass ich mit 19 Herbert von Karajan vorgestellt wurde. Er hat mich eingeladen, in seine Proben zu gehen. Mir war das damals gar nicht so bewusst. Ich saß dann oft alleine drinnen, weil es durfte ja niemand rein. Und ich hatte also da einige ganz außergewöhnliche Erlebnisse. Und ich habe dann auch in dieser Spätphase einen Karajan kennengelernt, der zerbrechlich war, der Musik hingegeben war, wie ich es vorher nicht vermutet hatte. Und da gab's wirklich ganz außergewöhnliche Momente. Und wo absolut kein Narzissmus vorhanden war, sondern auch ein großes Hinter-die-Musik-Treten.
In der Arbeit mit dem Orchester, meinen Sie?
Ja.
Wie hat sich das, was waren das für Momente? Harte Arbeit, oder?
Karajan hat mal gesagt, Proben sind dazu da, um zu arbeiten, Aufführungen sind dazu da, um zu genießen. Und gerade in der späten Phase, wo er die großen Schwierigkeiten mit den Berliner Philharmonikern hatte, habe ich ihn mit den Wienern sehr oft erlebt. Und das war dann schon eine Art Liebesbeziehung, wo er auch immer gesagt hat, das hat mir sein Mitarbeiter Uli Merkel immer erzählt, wenn er nach Wien kam, hat er immer gesagt, jetzt fahren wir nach Hause. Und er hat dann wirklich, wie er liebevoll mit den Wiener Philharmonikern umgegangen ist und auf eine wirklich eigentlich bescheidene Art und Weise. Das war ein ganz anderer Karajan als das Bild, das ich vorher von ihm hatte.
Und wie war das in den Gesprächen? Worüber haben Sie sich dann unterhalten? War das auch eine Ernsthaftigkeit oder war es wirklich ein Förderer? Wie würden Sie das einschätzen?
Ich habe nur zweimal mit ihm gesprochen. Okay. Er war ja, das war ja immer auch, er war sehr abgeschirmt. Aber
er war derjenige, der gesagt hat, kommen Sie mal rein und hören Sie mal zu.
Genau. Und einmal saß ich mit ihm im Dirigentenzimmer im Musikverein in Wien. Und dann hat er sich so erkundigt über meinen Unfall. Da wusste er was drüber
anscheinend. Autounfall, den Sie hatten?
Ja, den ich 78 hatte. Und wie es mir da gesundheitlich geht und so. Und das war für mich irgendwie fast schockierend, weil ich hätte nie gedacht, dass sich so jemand jetzt für so ein kleines Würstel wie mich interessiert. Und er hat mir dann auch ein paar Ratschläge gegeben und so und war wahnsinnig nett. Und ich habe dann erst später erfahren, er hat mich ja dann 1985 eingeladen zu den Salzburger Festspielen. Ich habe erst dann später erfahren, dass er das war, der gesagt hat, ja, also den laden wir jetzt mal ein, den finde ich hochbegabt und so. Also ich habe ihn ein bisschen von seiner menschlichen Seite kennenlernen dürfen.
Und auf eine verblüffende Art. Und darauf sind wir jetzt gekommen, weil wir die ganze Zeit davon geredet haben, dass wir heute das Zeitalter des wie haben wir es eben genannt? Des Narzissmus haben. Ja?
Ja.
Also wir denken da vielleicht, weiß nicht, also ich denke da an einen Dirigenten, der vorgestern im Wiener Konzerthaus seinen Mozart-Zyklus begonnen hat, also nennen wir es einfach ein Theodor Korenzis, ja, den ich jetzt bei den Salzburger Festspielen auch gesehen habe. Und da denke ich, das ist lustig, weil ich habe vor 10 Jahren Nikolaus Anankur gesehen, der auch einen ganz anderen Mozart dirigiert hat, mit dem ich auch nicht immer einverstanden war und wo ich auch denke, die Zauberflöte nachher bei Anankur, boah, die war schon sehr, sehr für Leute, die jede Note kennen, aber der kannte halt auch jede Note. Ja, und dann gibt es die anderen Dirigenten, die etwas anders machen wollen, dabei auch noch tanzen wollen und nebenbei auch noch sozusagen ausdrücken wollen,
guck mal,
wie cool ich bin.
Sie legen genau den Punkt, den Finger auf den Punkt, um den es geht. Dieses anders machen wollen. Wir leben in einer Zeit, ich merke es ja auch bei jungen Solisten, mit denen ich arbeite, die sich auf YouTube so und so viele Aufnahmen reinziehen, wie man das so nennt, und dann sagen, was kann ich anders machen?
Ja, genau.
Und das empfinde ich als echtes Übel, weil es geht doch darum, sich einem Kunstwerk anzunähern und mit diesem Kunstwerk eine, wenn Sie so wollen, persönliche Beziehung herzustellen. Aber das geht ja nur, indem man versucht, möglichst viel zu wissen.
Aus dem Kunstwerk heraus vor allen Dingen. Ne?
Genau. Mhm. So wie Anankur das gemacht hat, aber auch andere. Ich meine, auch ein großer, der verschrien war als Selbstdarsteller, den ich auch in meiner Studentenzeit oft in Proben erlebt habe, das war Leonard Bernstein.
Okay.
Ein Mensch von einer unglaublichen Bildung, Belesenheit. Und Anankur war ja genauso. Mit dem konnte man sich dann über, und er hat ja nicht weit von hier gewohnt. Und
genau,
sein
am Attersee, ne?
Ja. St. Georgen, genau. Im Attergau, das ist nur ein paar Kilometer von hier. Und ich darf sagen, sein jüngster Sohn ist einer meiner besten Freunde. Also ich kenne die Familie ganz gut. Und man konnte sich dann mit Anankur über Faust, was auch immer, intensiv unterhalten. Und ich treffe sehr wenige in der jungen Generation, mit denen man über etwas anderes als Musik vielleicht sprechen kann.
Und selbst da, wenn die Musik eben, so wie Sie sagen, einfach nur als Vehikel benutzt wird, sozusagen die eigene Ästhetik, das eigene Ich irgendwie abbilden zu können. Ja, das
wissen
ist ja
Sie,
das, weil auch ein Anankur saß ja bei Karajan, wenn wir das sind, der saß anders als Sie, der war ja schon ist auch älter, ja, als Revolutionär da und wollte den alten Karajan da vom Thron schubsen, wollte auch alles anders machen, aber immer aus einem begründeten Wissen heraus, ja, also diese Idee der informierten Aufführungspraxis oder wie auch immer, der historischen Aufführungspraxis, da war ja Substanz dahinter. Und das ist, glaube ich, der Unterschied.
Also ich sage immer zu jungen Studierenden, wenn sie mich fragen, sage ich, ihr müsst relativ früh in eurem Leben eine Entscheidung treffen, ob ihr Karriere machen wollt, das ist schwer, oder ob ihr Suchende werden wollt. Und meine persönliche Philosophie ist einfach die, wenn ich nichts mehr lerne, dann bin ich tot. Also versuche ich so lange wie möglich etwas zu lernen. Oder weil wir in dieser Bibliothek sitzen, Karl Löbel, und das soll jetzt nicht irgendwie selbstlobend klingen, tut es aber trotzdem.
Egal, lassen Sie es raus.
Ja, Karl Löbel hat, der berühmte österreichische Kritiker, der immerhin Karl Böhm vom Staatsopernthron verjagt hat. Wir hatten ein ganz lustiges Verhältnis, weil er hat wahnsinnig gern diskutiert. Und wir haben uns so einmal, zweimal im Jahr getroffen. Und dann habe ich ihm damals erzählt, dass ich mir diese Bibliothek bauen werde. Und dann sagt er zu mir, das ist der Unterschied zwischen Ihnen und Ihren Kollegen. Ihre Kollegen kaufen sich einen Ferrari.
Und gerade sagen, Karajan hätte sich auch lieber noch einen Porsche gekauft. Ja.
Und ja, aber ich finde für mich wirklich, das Spannende ist,
dann wird dieser Beruf ja auch nicht langweilig, wenn ich nicht versuche, etwas anders zu machen, um es anders zu machen, sondern versuche einfach, mich diesem Kunstwerk immer wieder aufs Neue anzunähern. Und da braucht es viel Zeit und viel Ruhe und viel Lernen. Dann ist, glaube ich, am ersten die Möglichkeit gegeben, dass das funktioniert. Außerdem, ein Musiker bei mir in Cleveland hat das einmal sehr schön formuliert. Und der hat gesagt, Music is about sharing, not about showing off. Und aber wir leben in einer Zeit, wo anscheinend dieses Showing off halt, wo manchmal, ich würde es mal so formulieren, die Musik dann als Mittel zum Zweck genommen wird.
Genau, das trifft genau auf ein anderes Phänomen, was wir eben schon besprochen haben, nämlich auf ein Publikum, das vielleicht nicht mehr immer wie früher Publikum in der Lage ist, sozusagen zu unterscheiden, wo ist jetzt Substanz und wo nicht, wo dann auch tatsächlich, man kann es dem Publikum ja auch nicht vorwerfen, der Show-Effekt greifbarer wird als das wahre Zuhören. Ich glaube, wir haben auch schon mal miteinander gesprochen, Sie haben ja hin und wieder das Image, eher ein langweiliger Dirigent zu sein. Ja? Also das lese ich immer wieder, dieser langweilige Welser Möst. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass vielen die Fähigkeit fehlt, im Detail zuzuhören, weil sozusagen Langeweile wird ja da verwechselt mit, der macht keine Show, sondern der zieht das sozusagen auf die Nuance in der Musik. Die muss ich aber finden und da muss ich bereit sein zuzuhören, oder?
Erstens mal, das ist ja wissenschaftlich, medizinisch erwiesen, der Mensch sieht mehr, als dass er hört. Also wenn jemand ins Konzert geht, wir reden nicht einmal von Oper, wenn jemand ins Konzert geht, 80% ist Sehen, 20% ist Hören im Normalfall. Um es pointiert auszudrücken, wir haben heute wesentlich mehr, ich nenne sie dann die Energetiker, wir haben wesentlich mehr Tänzer unter den Dirigenten als noch vor 30, 50 Jahren. Wenn Sie sich einen Herbert von Karajan nochmal anschauen, dann ist das wahnsinnig ästhetisch und natürlich hat er das studiert, wie er wirkt, das ist schon klar, aber diese Herumhopserei hat es nicht gegeben.
Und auch Leonard Bernstein wusste genau, wie er wirkt. Ja? Der hat mehr gehopst, richtig. Aber...
Ja, aber was der ist manchmal gesprungen, aber diese Choreografien,
Maler weggetanzt.
Ja. Ja, aber diese Choreografien, die da manchmal, wo man das Gefühl hat, also das ist mehr vom Spiegel einstudiert als sonst was, die da heute stattfinden, das hat es halt früher nicht gegeben, wobei viele Menschen, und das ist kein Vorwurf, nicht wissen, worauf es wirklich beim Dirigieren ankommt. Es so vieles, was visuell passiert zwischen Musikern und Dirigenten, kriegt das Publikum ja gar nicht mit. Das passiert nämlich über die Augen.
Also empfehlen Sie jedem, die Augen zu schließen bei einem Konzert? Oder gehören die nicht doch auch dazu
beim Hören? Ich glaube, also jeder macht das, wie er will, aber ich finde es an und für sich prinzipiell schon eine gute Übung, einfach einmal die Augen zuzumachen und versuchen wirklich nur zu hören. Es ist nämlich auch, das weiß ich von mir selber, es ist ein intensiveres Hörerlebnis. Aber wenn Sie mit Orchestermusikern reden, wie viel da über einerseits die Augen passiert, andererseits über Telepathie, wenn man so will, dann ist das, was wir als Zeichensprache haben, dieses Herumfuchteln, um es mal so zu nennen, ist nicht einmal zweitrangig. Da passieren, es war ganz lustig, vor kurzem nach einer Salome-Vorstellung kam einer der älteren Orchestermusiker von den Wiener Philharmonikern zu mir und hat gesagt, jetzt muss ich Sie was fragen. Ich habe mit einem anderen Kollegen aus der Altersklasse diskutiert, wie macht er das? Also mit seinen Händen dauernd oben bei der Bühne und trotzdem wissen wir jede Kleinigkeit, wo wir die platzieren sollen, wie wir das spielen sollen. Sag ich, ich kann es nicht jetzt so sagen, aber das hat einfach wahrscheinlich nur mit mentaler Stärke zu tun, nichts anderem.
Das hört sich gut an, ich habe es nur noch nicht verstanden. Das heißt, in dem, was man sich vornimmt und ausstrahlt?
Genau. Das hängt auch natürlich damit zusammen, wie gut ein Orchester einen kennt. Aber dazu sind auch Proben da. Ich habe vor kurzem
zum Gibt es auch die Bernstein-Aufnahmen, wo er wirklich irgendwo, ich glaube, es war eine Probe für ein Silvesterkonzert, Neujahrskonzert, glaube ich, wo er nur mit den Augen dirigiert, wo er ein ganzes Stück einfach nur dasteht. Aber es funktioniert lustigerweise.
Ja, das ist, ja. Ja. Ich habe vor kurzem zum ersten Mal die Tschechische Philharmonie dirigiert. Und nachher habe ich dann gehört, dass die Musiker erstaunt waren, dass ich in den Proben so streng war. Aber das hat auch damit zu tun, dass man dann, wenn die Zügel straff angezogen werden, in den Proben, in der Aufführung, dann vieles man locker lassen kann und trotzdem die Pferde in die gleiche Richtung laufen. Und es, wie mit dem Cleveland Orchester oder auch mit den Wiener Philharmonikern, mit denen ich jetzt wirklich enge und lange Beziehungen habe, da gibt es diese Momente, wo man einfach den anderen lesen kann. Also was der denkt, die Gedanken des anderen lesen kann. Das ist zum Beispiel auch, um ein anderes Beispiel herzunehmen, Asmik Grigorian und ich haben eineinhalb Jahre lang an dieser Salome zusammen geprobt.
So, da wollte ich jetzt genau hinher machen. Ja.
Und da lernt man sich so intim kennen, künstlerisch so intim kennen.
Also wir reden von der Salome im alten Salzburger Festspielen.
Ja. Ja. Dass sie steht da an einem Moment, steht sie 30 Meter weit weg von mir, schaut in eine andere Richtung und wir wissen trotzdem beide voneinander in jeder Sekunde, was wir tun. Das ist dann auch die Magie dessen, was wir da...
Kennen wir ja jeder, oder? Also von Freundschaften, von Beziehungen, von was weiß
genau.
Ich was. Ja? Ich muss ja nicht über alles quatschen und immer sagen, wo ich den Weg lang gehen will.
Genau.
Wenn man lange zu zweit gewandert ist, weiß man, wo man hingeht.
So ist es.
Fahrrad gefahren ist.
Und das geht eben auch mit vielen Leuten. Also mit einem Orchester, mit dem man viel gearbeitet hat, funktioniert das.
Genau, dieser Mythos der Langeweile, das ist ja, ich glaube, das ist ja nur das falsche Wort. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja? Weil es ja symbolisiert, dass wir vielleicht auch nicht in der Tiefe zuhören. Weil sie nehmen ja auch nicht jeden Effekt, den ein Komponist, jetzt sind wir gerade noch mal bei der Salome, einem da so auf dem Silbertablett im wahrsten Sinne des Wortes bei Strauss serviert, sondern da sind sie ja auch schon choosy und sagen, nö, also da bietest du mir zu viel an, den Wumm, den spare ich mir noch mal. Ja? Also ich fange nicht mit dem Krachen an, sondern das muss sich halt entwickeln. Also das ist
ja, also erstens mal, ich sage den Musikern sehr oft in Proben, lasst uns nicht die Kuh melken, die eh schon tot gemolken ist. Zweitens, wenn wir über Richard Strauss sprechen, dann muss ich schon halt wissen, welche Geisteshaltung der gehabt hat. Dass der nämlich wirklich von dieser klassischen formalen Strenge der griechischen Antike über die Aufklärung, sein Lieblingskomponist war Mozart und dann später auch, das ist um das zu komplementieren, auch von Nietzsche sehr geprägt war, aber von dieser sehr klassischen Geisteshaltung geprägt war. Und man braucht sich ja, das finde ich ja dann auch immer so lustig, wir glauben genau zu wissen, Sie haben es schon mal verwendet, historisch gut informierte Aufführungen. Ja, wir glauben genau zu wissen, wie vor 200, 250 Jahren gespielt wurde. Aber bei Richard Strauss, wo es Aufnahmen gibt, die er selber dirigiert hat, wie zum Beispiel diese Aufnahmen von 1944 mit den Wiener Philharmonikern, da kümmern wir uns überhaupt nicht drum.
Den Rosenkavalier, den
ja. Einfach nur dahin. Aber diese Plattenaufnahmen, die es gibt von ihm, wo er die Zeit genommen hat, das mit den Wiener Philharmonikern einzuspielen. Heldenleben, Zarathustra, Tod und Verklärung, Till Eulenspiegel. Und das ignorieren wir, wo wir wirklich dokumentiert haben, was der Wille dieses Komponisten ist. Das kann doch nicht sein. Und ich find dann auch die Gefahr bei Richard Strauss sehr schnell, wenn dieses geistig sehr starke Korsett bei ihm nicht vorhanden ist, dann rutscht die Musik ganz schnell ein bisschen ins Billige ab.
Das ist, was ich meine. Ne? Das, was man mit Klugheit und eben nicht Langeweile schafft, sondern dass man etwas schafft, wieder in einen Rahmen zu rücken, aus dem es eigentlich gerutscht ist, weil so die Musik sich haben, natürlich auch eine Elektra sich anbietet, um sofort mal Krach zu machen. Ja? Aber es ist halt kein Krach.
Ja? Nein, vor allem, es geht ja einfach darum, den unglaublichen Reichtum einer Partitur darzustellen. Ich muss ja doch nicht jedes Mal Lautstärke-Rekorde aufstellen. Oder wenn wir bei Gustav Mahler, bitte gehen wir doch zurück zu dem, was zum Beispiel ein Bruno Walter gemacht hat, wo klar wird, dass natürlich hat Mahler diese Form der Symphonie gesprengt. Aber wenn die Form überhaupt nie vorhanden ist, nicht einmal in Andeutung, sondern ich mich nur von einem ausgemolkenen Extrem. Moment zum nächsten weiterhandle, dann stimmt die Grundaussage nicht mehr.
Nur der Exzess sozusagen gar keine Grenzen mehr, die er sprengen kann.
So ist es. Und das ist ja auch so etwas, um nochmal aufs Show-Element zurückzukommen. Ich nehme es einfach niemandem ab, wenn ich für 2 Stunden oder wie lange auch immer diese permanente Verzückung oder, um es vulgär auszudrücken, diesen Dauerorgasmus auf einem Gesicht sehe. Entschuldigung, dann habe ich was Wesentliches nicht verstanden, dass ein großes Kunstwerk einfach vielschichtig ist und unglaublich vieles beinhaltet. Eine 5. Mahler, um das herzunehmen, das ist nicht nur Trauermarsch und was weiß ich, sondern das ist eine berstende Fülle, weil es ums Leben geht. Und das Leben ist ja auch nicht einfärbig und wie langweilig, sondern es ist vielschichtig, es ist vielseitig und komplex.
Vor allem auch mit Formen aus dem Leben. Ja? Es spielt auch genau. Mit harmonischen Strukturen, mit Ländlern, mit was weiß ich was. Also es sind ja alles Formen, die erstmal genutzt werden, um sie dann kaputt zu machen. Und ich finde es noch erschreckender, wenn Sie Mahler sehen oder Strauss oder Elektra oder was weiß ich was, da ist es ja noch klar. Also da bietet sich ja sozusagen der Exzess tatsächlich auch hin und wieder wenigstens nochmal an oder ist ein Kulminationspunkt. Aber es gelingt ja heute einigen schon in Mozart einen Dauerexzess herzustellen. Ja,
und ja, aber da ist es dann schon wirklich auch absurd. Auch da, jetzt komme ich nochmal auf Trump zurück, oder nehmen Sie Boris Johnson oder nehmen Sie Salvini und diese Leute her. Das ist ja auch nichts anderes. Populismus ist ja auch nichts anderes als eine Dezivilisierung. Und diese Exzesse in der Musik sind ja auch nichts anderes als eine Dezivilisierung. Und da, das ist eine grundsätzliche philosophische Frage, dafür, finde ich, wird Kunst nicht geschaffen. Wenn wir die Geschichte der, wenn man so sagen will, westlichen Welt anschaut, aber Sie finden es auch in der asiatischen Welt. Es geht ja um, das geht natürlich auch in Wellen, Sie finden ein Streben nach Zivilisierung. Und im Moment empfinde ich das ganz stark, dass wir eine Strömung der Dezivilisierung haben. Man merkt es ja auch an der Sprache, wie banal so vieles geworden ist, hängt ja auch mit der Parallelwelt Internet zusammen, wo ich gewisse Dinge auf Twitter muss ich halt mich auf
in so und so, viel Zeichen,
so viele ja. Zeichen beschränken. Wer schreibt heute noch einen schönen Brief? Nämlich nicht um des Briefes willen, sondern um sich
Zeit
wirklich...
Der Muße willen.
Ja, und sich differenziert auszudrücken. Davon leben ja Populisten, das ist einfach... extrem ist. Es ist, nochmal leider Trump, es ist entweder das Größte jemals überhaupt oder das Furchtbarste jemals überhaupt. Dazwischen ist ja nichts mehr vorhanden. Und so kommt mir das manchmal auch vor, wenn ich manchen Musikern zuhöre, wo einfach Extreme realisiert werden, wo ich sage, Moment mal, das hat der Komponist ja gar nicht hingeschrieben. Das stimmt einfach nicht. Das ist
Fake News.
Ja, genau. Es ist, wissen Sie, ich meine, wenn man sich eine Frau ohne Schatten mit Karl Böhm anhört, klingt die ganz anders als mit Herbert von Karajan. Und trotzdem, es ist Frau ohne Schatten. Und da frage ich mich manchmal heute, wenn ich weigere mich einfach, diesen Wettbewerb mitzumachen, wer kann die längste Generalpause halten und wer kann das schnellste Presto hinkriegen, auch wenn gar nicht Presto dort steht, und wer kann das langsamste Adagio hinkriegen, wenn es auch gar nicht dort steht. Nehmen Sie her eine sechste Maler. Wir wissen sehr genau aus dem Aufführungsmaterial, wo Mahler selbst dirigiert hat, was ungefähr seine Tempi waren. Wenn ich das bis zu 25% oder noch mehr ignoriere, kann ich doch nicht einen Anspruch stellen, dass ich tatsächlich ein ernsthafter Interpret dieser Musik bin.
Und ein Neuschöpfer Mahlers, ja, sondern dann habe ich mich selbst erfunden. Ja. Aber es ist interessant, dass ja dann tatsächlich die Musik trotzdem, wenn man es positiv wenden will, immer noch ein Spiegel unserer Zeit ist. Ja? Also wenn wir Populismus Richtig. In der Gesellschaft, in der Politik haben, ist es logisch, dass wir auch einen Populismus in der Interpretation klassischer Werke haben. Das ist
vollkommen
richtig. Das ist ja eigentlich fast beruhigend, dass wir da tatsächlich immer noch einen Spiegel unserer Gesellschaft haben, den wir in der Klassik ablesen können. Lass mich deinen Mozart hören und ich weiß, in was für einer Zeit du lebst.
Ja, also nur, Sie haben am Anfang des Gesprächs nach Gegenbewegung gefragt in Amerika. Die muss es ja eben auch geben. Also ich sehe das, ich sehe mich selber teilweise genau als vielleicht gegen den Strom schwimmend, wo ich sage, nein.
Sie stehen da erst sogar. Ja? Sie stehen eigentlich und der Strom reißt ja um sie herum. Das ist ja das Absurde. Ja? Man muss ja erstmal standhaft bleiben. Das ist ja fast noch schwieriger, als gegen den Strom zu schwimmen. Ich würde sie eigentlich eher als Fels in einer Brandung beschreiben, denn als gegen den Strom schwimmender.
Da habe ich das Riesenglück, dass ich in so einem, wie soll ich es nennen, auf so einer Insel wie Cleveland mich hauptsächlich betätige, weil diese Strömungen dort keine Rolle spielen. Das ist ja für mich immer beruhigend zu sehen, dieses Cleveland Orchester, das fast was Mönchshaftes an sich hat, nämlich dass man kommt nach Cleveland, um eben in diesem Orchester zu spielen, nicht weil die Stadt so bunt ist wie San Francisco. Ist, ja. Na, sie ist schön.
Ja.
Da muss ich widersprechen. Ja. Aber sie ist nicht so bunt wie San Francisco, nicht so aufregend wie New York, nicht so, was weiß
Warm
ich.
Warm wie Miami.
Ja, also, aber für mich immer wieder das Spannende ist, wenn Gastdirigenten kommen oder Solisten, ich drücke es mal so aus, würde eine Trepko nach Cleveland kommen, wenn sie nicht gut singen würde oder irgendwas schludrig abliefern würde, sie hätte keinen Erfolg dort. Weil das Orchester und auch das Publikum da nicht von irgendwelchen Strömungen verbildet ist. Wir sind abseits dessen und das finde ich irgendwo was sehr Beruhigendes.
Das ist großartig. Machen wir mal kurz einen Bruch. Ich habe etwas mitgebracht, Herr Welser-Möst. Meine Schwiegermutter, Maria, hat uns einen Gugelhupf gebraten. Und jetzt müssen Sie mir erzählen, was es mit diesem Gugelhupf auf sich hat. Weil ich habe recherchiert, dass Sie eine enge Verbindung zu Gugelhupfen haben.
Okay, also.
Sie müssen ihn nicht essen, keine Angst, aber ich probiere ihn mal.
Super.
Es ist nämlich ein Kaiser-Gugelhupf.
Das Stichwort ist gefallen.
Schneid den mal an.
Ja. Vorfahren von mir, ich habe ein paar in Österreich weltberühmte Vorfahren,
um da sind
von
wieder
vorne an, ja, da anzuknüpfen. Und das ging über meine Großmutter väterlicherseits. Die Familie Dohmeier in Wien, das war...
Feinkost Dohmeier?
Das war ein...
Nee, Fein, das war der andere. Feinkost...
Na, das ist schon die eine geborene Dohmeier hat dann einen Wild geheiratet. Das war, und meine Großmutter war eine geborene Wild. Und Wild war das Delikatessengeschäft in Wien. Aber davor, die Familie Dohmeier hat in der Zeit von, also Mitte 19. Jahrhundert, hatte in Hitzing das hieß Casino Dohmeier. Und das war damals ein Casino, war nicht das, was wir heute unter einem Casino verstehen, sondern das war ein Tanzsaal. Und dort hat Johann Strauss Junior sein öffentliches Debüt gegeben. Das ist also die musikalische quasi Verbindung. Aber die Familie Dohmeier hatte, war also berühmt auch für seine Küche und vor allem für die Mehlspeisen. Also eine dieser Dohmeier-Damen war damals die dickste Frau von Wien.
Ich kann sagen, das steht auch irgendwo, die dickste Frau Wiens.
Ja, das war die dickste Frau von Wien. Und da gibt's
zum Glück vererben sich nicht alle Gene. Ja,
ja, da gibt es eine ganz rührende Geschichte, weil ihr Schwiegersohn, um ihr eine Freude zu machen, wollte sie mit einem Pferdegespann in einer Kutsche auf den Kahlenberg nach Wien in Wien bringen. Und sie wollte einmal Wien von oben sehen und die Rösser haben es nicht erschnauft. Und sie ist weinend wieder ausgestiegen.
Vom Kahlenberg gerollt.
Sie haben es gar nicht geschafft auf den Kahlenberg. Aber diese Dohmeier, die Dicke, hat also dieses Rezept eines Kaiserkugelhupfs erfunden. Und das war also der Lieblingskugelhupf Kaiser Franz Josefs. Und Kaiser Franz Josef war ja im Sommer immer in Bad Ischl, also nicht weit von hier. Und da hatte er auch sein Verhältnis.
Freundin der Familie,
ja,
wie man es damals nannte, glaube ich.
Ja. Burgschauspielerin. Ja. Und dann wurde diese Frau Dohmeier vom Kaiserhof gebeten, das Rezept mal dem Kaiser zu geben. Der hat es der Katharina Schratt gegeben und es kam nie mehr wieder zurück zur Familie Dohmeier. Und das wurde dann berühmt als Schratt-Kugelhupf.
Und da haben wir ihn. Wunderbar. Das ist also, da sieht man, dass sozusagen Österreich relativ klein ist.
Ja? Das ist richtig. Ja, damals war Österreich groß, aber heute ist es klein.
Ja, stimmt, das war noch das K&K Österreich. Ja. Aber der Kahlenberg war trotzdem schon steil damals. Ich frage jetzt, also das ist eine Familiengeschichte, die ein bisschen lustig ist. Ja? Gleichzeitig, wenn man sich, weil wir auch über Jugend und wie kommt Jugend eigentlich zur Musik gesprochen haben, wie war das eigentlich bei Ihnen? Wie sind Sie zur Musik gekommen? Ihr Vater war Arzt, Ihre Mutter Politikerin. Ist ja erstmal, da gehört es wahrscheinlich zum guten Ton, ein bisschen Geige zu spielen. War das so?
Genau, das ist der Punkt. Ich habe ja vier Geschwister und wir alle fünf aus einer konservativen, katholischen Familie stammend, wir mussten alle ein Instrument lernen. Man kommt in die Schule und damit hat man auch ein Instrument gelernt. Und das war...
So wie das bei gutbürgerlichen Haushalten halt
genau
war.
Genau. Und man muss sich ja auch vorstellen, wir hatten bis 1970, also die ersten 10 Jahre meines Lebens, keinen Fernseher. Also unsere Abendunterhaltungen waren gemeinsames Singen, Musizieren.
Bewusst nicht, weil Mama das nicht wollte?
Oder? Nein, wir hatten kein Geld.
Okay.
Und meine Mutter war...
Echt kein Geld? Als Arzt? Und
ja, aber Entschuldigung, damals, also 1955 ist Österreich in die Freiheit entlassen worden. Und auch heute noch, Ärzte, die anfangen, werden nicht sehr gut bezahlt. Okay. Und damals war das, wir haben bitte die ersten Jahre meines Lebens zu siebt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt. Das kann man sich ja heute alles gar nicht mehr vorstellen. Aber uns hat ja, also ich habe nie einen Mangel irgendwie empfunden. Aber dann war das einfach so, also mit Schuleintritt, Volksschule, 6 Jahre, lernst du auch ein Instrument. Und ich hab zuerst Geige und dann auch Klavier dazu genommen, das halt gelernt. Und ich habe das deshalb so
betont. Wurde da auch Hausmusik gemacht mit allen?
Ja. Ja, mit Streitereien verbunden, ja, aber trotzdem.
Ihr spielt jetzt zu Weihnachten, aber bitte alle
ja,
zusammen.
Natürlich, ja.
Was war denn die Besetzung? Geige bei Ihnen?
Naja, ich habe Geige gelernt, meine Zwillingsschwester hat auch zuerst Geige gelernt, ist dann aber auf Querflöte umgestiegen und dann 3 Geschwister haben Klavier gelernt, wobei die eine Schwester hat dann auch Cello gelernt.
Okay. Und das, da hatten wir das Streichquartett ungefähr zusammen.
Ja, so. Okay. Und ich habe das deshalb auch am Anfang betont, aus einer katholisch-konservativen Familie stammend. Wir haben zuerst das jeweilige Instrument bei einer Klosterschwester gelernt. Und eine furchtbare Frau, also frustriert, die uns auch geschlagen hat und so. Also das war damals halt einfach so. Und dann durfte ich mit 10 Jahren... endlich also von der weg und durfte in die städtische Musikschule gehen.
Das hat sich aber dann bei Ihnen nicht sozusagen auf das Instrument übertragen. Also das Instrument war toll, nur die Lehrerin
war blöde. War also furchtbar. Also ich habe auch damals, ich habe dann vielleicht die Geige immer am Tag vorher angegriffen. Okay. Wobei mein Geigenunterricht meistens vor der Schule stattgefunden hat.
Okay.
Also das ist dann ganz lustig einfach, zum Beispiel in der Rorate-Zeit, also in der Adventzeit, ich war natürlich auch Ministrant, klar, und um 17:45 war also die Rorate-Messe und dann um 19:30 war Geigenunterricht und um 19:30 ging ich dann in die Schule. Das war also damals noch normal. Und dann kam ich in die städtische Musikschule und da hatte ich einen Lehrer, wo es mir Spaß gemacht hat. Da konnte ich dann zum ersten Mal auch mit Kollegen in dem Musikschulorchester spielen. Und dann mit 14 kam ich ans Musikgymnasium in Linz und da ist wirklich so ein bisschen das Licht aufgegangen.
Das ist interessant, weil da schließt sich nämlich die Geschichte mit unserem Google Hopf und meiner Schwiegermutter, die nämlich die Cousine der Mutter vom Geroldinger Edi ist.
Ah, ja.
Ja, und das war, glaube ich, ein Schulfreund von ihm, ne?
Richtig.
Ja, genau.
Das ist eine Bauernfamilie aus Siegerting im Innviertel und die, wo 2 der Kinder sind auch ins Musikgymnasium gegangen. Also dieser angesprochene Edi Geroldinger, der heute Musikschuldirektor in Ried ist, der war 1 Jahr hinter mir. Und so habe ich dann, wir haben uns angefreundet und so habe ich dann auch das Innviertel besser kennengelernt. Ja, also, aber das war dann wirklich so, das war eigentlich explosionsartig. Mhm. Wir hatten da einen Lehrer, der es verstanden hat, höchst unorthodox, aber trotzdem uns unglaublich zu begeistern. Und ich glaube...
Da sind wir wieder bei dem Thema, ne?
Genau. Ja. Ja. Und das war...
Als das Wort Education noch gar nicht gab.
Richtig. Aber wir haben jedes Wochenende verbracht, irgendwo eine Messe gespielt, gesungen, was weiß ich. Und ich hatte übrigens auch dann den Schulrekord in Fehlstunden, weil ich halt dauernd mit Musik und...
Ich hätte ja bei Ihnen viel gedacht, aber das nicht. Was hat Ihre Mutter denn dazu gesagt? Die muss doch da als strenge konservative Mutter gesagt haben.
Nein.
Lieber Franz, so.
Meine Mutter war das, was man heute eigentlich, diesen Begriff, der wird leider, ist leider sehr ja, verfremdet worden oder pervertiert worden. Sie war wirklich christlich-sozial.
Okay.
Also sie war christlich, aber unglaublich sozial eingestellt und hatte eine, würde ich sagen, sehr starke liberale Ader. Okay. Also ich... Jetzt plaudere ich wirklich aus dem Nähkästchen.
Das ist eine Straße nach ihr benannt, glaube ich sogar, ne?
Ja, richtig. Ich war ja, wir haben in Wels gewohnt damals und ich musste also mit dem Zug in die Schule nach Linz fahren und unser Lehrer an der Schule, ein Pater aus Willering, mit dem wir unglaubliche Partys gefeiert haben im Kloster. Und da war es dann oft so, dass ich halt sehr spät nach Hause kam. Und ich kann mich erinnern, ich kam einmal um 17:45 in der Früh nach Hause. noch leicht alkoholisiert, ja, und traf meine Mutter auf der Straße, die gerade zum Bäcker ging. Und ich habe zu ihr, da war ich 17, und da habe ich zu ihr gesagt,
guten Morgen, Mama.
Ja, genau, guten Morgen. Weck mich um 9 Uhr auf, vielleicht gehe ich wieder in die Schule. Das hat sich dann bei mir, ich hatte wirklich, ich sage das immer so, ich hatte das Leben eines jungen Hundes. Mhm. Und meine Eltern haben nur gesagt, die rote Linie ist dort, ein Schuljahr wird nicht wiederholt. Okay. Und ich wusste genau, das ist die rote Linie, mhm, da darf ich nicht drüber. Mhm. Aber sonst haben sie mir also, sie haben gesagt, du bist alt genug, du bist für dich verantwortlich, du tust, du machst. Aber hier ist die rote Linie, und das rechne ich meinen Eltern unglaublich hoch an, dass sie also da mir so viel Freiheit gelassen haben.
Weil das ja gerade für eine kreative Bahn dann ja auch wichtig ist. Ne? Also nur Lernen, ja, macht ja auch keinen guten Musiker, ja? Sondern man
überhaupt
braucht
nicht
ja auch mal den Abend bis morgens um 6, beziehungsweise den Faust zu lesen. Ja? Also was Sie sagen, Welt muss aus allen,
nee, allen, ja, Ebenen, da, in die Musik Tolle kommen. Das Tolle war, dass dieser Lehrer vom Musikgymnasium, der war auch Kritiker für die Kronenzeitung. Und
jetzt sollten wir seinen Namen nochmal sagen.
Balduin Sulzer.
Das ist Balduin Sulzer, okay, genau.
Und wir waren da dauernd auch im Konzert und in der Oper, und dann ging es nachher ins Wirtshaus und wir haben das besprochen, was wir da gehört hatten und so. Und das hat mich unglaublich geprägt.
Das ist auch Musikantentum eigentlich schon fast, ne? Also es ist nicht, genau, nur dieses virtuose Geigenlernen, sondern schon
das für mich
mit immer Musikleben.
Das größte Kompliment, das ich einem Musiker machen kann, wenn ich sage, das ist ein echter Musikant. Das war für mich, sind das so Leute wie Rado Lupo, das ist ein Musikant. Und das finde ich wirklich, für mich ist das größte Kompliment, das ich jemandem machen kann.
Weil der dann auch weiß, worum es beim Ländler, bei Mahler wirklich geht.
Ja? Genau so ist es. Und das, aber alleine dass dieser Lehrer für uns so präsent war, dass wir mit ihm über all diese Dinge reden konnten. Nicht nur, hier ist der Stoff, den wir lernen müssen. Wir hatten damals ja auch pro Jahr in der Musikgymnasium, mussten wir 6 Schularbeiten im Jahr schreiben. Das war ihm furchtbar lästig. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Ich kann mich erinnern an ein Schuljahr, wo wir Nolens Volens die 6 Schularbeiten einfach in der letzten Schulwoche geschrieben haben, was so nicht vorgesehen war. Ja, und dann kam dieser schwere Autounfall, und dann war das Leben.
Das war 1978, glaube ich. Mhm. 15 Uhr?
Am 19. November 78, genau zum 150. Todestag von Franz Schubert, genau zu seiner Todesstunde. Und das ist ein bisschen spooky, wenn man so will. Meine frühesten Kindheitserinnerungen sind meine Mutter am Klavier Schubert spielend. An diesem Novembertag 78 habe ich im Enztal in Großramming Schubert G-Dur-Messe gespielt, war ich angeheuert für den Kirchenchor dort. Und abends hätte ich Forellenquintett mit Freunden in Steyr spielen sollen, wo er ja begonnen hat, dieses Stück zu schreiben. Und wir haben nach der Messe natürlich noch im Wirtshaus gesessen, und dann sind wir da nach Steyr gefahren, und um 15 Uhr bei Losensteinleiten sind wir auf einer vereisten Brücke. Dieser Kollege, der den Führerschein ganz neu hatte, und sein Vater, der auch mitgefahren ist, der noch gesagt hat, pass auf, die Brücken könnten vereist sein, es war sehr kalt. Und er steigt auf die Bremse, wir sind raus und überschlagen uns mehrmals. Und kamen dann die Mutter des Fahrers, die hinten neben mir in der Mitte saß, die war sofort tot. Wir alle anderen kamen dann auf die Intensivstation nach Steyr. Ja, und ich hatte mir damals 3 Wirbeln gebrochen. Und das hat mein Leben halt sehr wesentlich verändert.
Das erzählen Sie immer wieder. Ne? Das ist eine Geschichte, die wirklich ein Wendepunkt für Sie gewesen ist. Todeserfahrung,
ja.
Diese Schubert-Geschichte, die ja dann auch irgendwie für so einen rationalen Menschen wie Sie, wenn man es liest, erstmal so ein bisschen mystizistisch wirkt, wo man denkt, glaubt er das wirklich?
Nein, aber ich sage, das Leben ist ja voller Zufälle. Also viele Dinge fallen einem ja zu. Ich kam dann nach einigen Tagen auf der Intensivstation, kam ich in eine Normalstation und da gab es damals diese in hellblaue Kissen eingenähten Radio. Und ich drehe das auf.
Wie, das war im Kissen, gab es Radio?
Ja, ja, da gab es so kleine Kissen, blau, hellblaue Kissen. Ich sehe das noch genau vor mir. Und ich drehe das auf und was höre ich? Schubert G-Dur-Messe. Das gleiche Stück, das ich vor diesem Unfall noch erlebt habe, musikalisch.
Und Sie glauben, das ist kein Zufall?
Was ist ein Zufall? Also ich kann es nur so beschreiben, wie es war, oder erzählen, wie es war. Ich kann nur sagen, Schubert ist ein Komponist, zu dem ich immer eine ganz große nahe Beziehung hatte. Ich habe zum Beispiel zu meinem 50. Geburtstag, weil wir vorhin auch Radio Lupo angesprochen haben, hier in der Nähe hatte ich 120 Leute in so einem umgebauten Stadel eingeladen, den kann man mieten für so Veranstaltungen. Und ich habe mir selber zum Geburtstag eine Schubertiade geschenkt. Und da hat Radio Lupo, mit dem ich ja auch befreundet bin, Schubert B-Dur-Sonate gespielt. Und nachher hat Simon Kindleseit, der auch ein guter Freund ist von mir, Schubert-Lieder gesungen. Und ich habe das einmal Markus Hinterhäuser, dem Intendant der Salzburger Festspiele, erzählt. Und er hat gesagt, da kann jeder Veranstalter neidisch werden. Aber das sind halt so, ja, Schubert ist irgendwie ein Wegbegleiter.
Ist ja auch vom musikalischen Ausdruck her eigentlich schon die ganze Welt, nicht? Viel mehr braucht man eigentlich nicht als Schubert. Da ist schon so ziemlich alles drin. Dieser Unfall hat aber auch dafür gesorgt, dass Sie Abschied nehmen mussten von Ihrer Karriere als Geiger.
Und ja,
klar wurde, das geht nicht mehr. Musik sollte es aber bleiben.
Ja, ich wollte, also mein Traum war mal Geiger bei den Wiener Philharmonikern zu werden. Aber dieser angesprochene Lehrer Baldwin Sulzer, ich war damals Stimmführer der zweiten Geigen im Schulorchester. Und der, wie ich 16 war, hat mich der eines Tages vor meine Kollegen gestellt und gesagt, du übernimmst die Probe. Ich habe dann halt so meine Hände bewegt. Und
wohl wissend, sie auf den richtigen Weg zu führen wahrscheinlich.
Ja, er hat einfach gedacht, ich hätte ein Talent dafür. Und das hat mir auch Spaß gemacht und so. Und ich habe das dann weitergemacht. Aber das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ja, also jetzt werde ich Dirigent. Sondern dann kam dieser Unfall und ich habe dann noch weiter probiert, Geige zu spielen. Aber zwei Finger meiner linken Hand sind nicht mehr ganz funktionsfähig, also ein bisschen taub. Und das war es dann irgendwie. Und dann kamen halt wieder verschiedene Zufälle. Und so bin ich halt ins Dirigieren reingewachsen.
Was nicht ganz unerfolgreich geblieben
ist. Nein, ich bin zwar nicht in den Wiener Philharmonikern gelandet, aber vor den Wiener Philharmonikern.
Immerhin, darüber müssen wir gleich auch noch ganz kurz reden. Genau. Und es gab diesen Andreas van Bennigsen, einen Förderer von Ihnen, der Sie auch adoptiert hat. Und damals, das habe ich nie so richtig verstanden, überall steht, Ihre Karriere mit begründet hat. Was hat er? Also, und dann steht da, ja, er hat Ihnen gesagt, Sie sollten den Namen Welser annehmen. Nein, das habe ich nicht verstanden.
Der war Musikmanager und wir haben uns sehr eng angefreundet. Und ich sage immer, Manager können schon vieles. Aber wenn man auf die Bühne geht, ist man alleine. Und das, also ich will das einfach nur richtig einordnen. Es wird dann vieles geschrieben und geredet, das wissen wir, das ist ja alles so. Nur die Karriere oder das, was man als Karriere bezeichnet, das macht man letztendlich dann schon alleine. Man hat viele Helfer, das ist was anderes, aber es ist nicht so, dass ein Manager jetzt eine Karriere machen kann, wenn da nicht Substanz und Talent vorhanden ist und auch der Wille und der Ehrgeiz und die Disziplin, dann wird das gar nichts.
Ich glaube, was alle daran interessiert ist, dass es wirklich so eine schützende Hand war. Sie sind dann ja auch dahin gezogen, glaube ich, ne? Eben adoptiert worden. Das ist ja mehr als ein Manager.
Nein, das war eine persönliche Beziehung, klar.
Und dann irgendwann gab es einige Stationen, kleinere, und dann die erste richtig fette, große Station war eigentlich ein Desaster im Nachhinein, London, weil sie da in eine Welt gekommen sind, die, ja was eigentlich, politisch aufgeladen, der Österreicher mit einer ganz anderen Musikvorstellung als das Orchester in London. Das, da haben Sie viel gelernt oder verfluchen Sie die Zeit heute in London?
Ich verfluche gar nichts. Desaster könnte man auch meinen Unfall nennen. Und es hat sich als was unglaublich Glückhaftes herausgestellt. Nicht nur, dass ich zum Dirigieren schlussendlich gekommen bin, sondern ich habe ja da auch viele andere Dinge gelernt. Wenn man 14 Jahre lang keinen schmerzfreien Tag hat, dann lernt man Disziplin zum Beispiel. Mhm. Und Disziplin ist, finde ich, schon eine Voraussetzung für unseren Beruf. Oh ja. London war eine schmerzliche Erfahrung, aber ich wäre zum Beispiel heute nicht in der Oper der ich bin, wenn es nicht diese Erfahrung gegeben hätte, weil ich war damals soweit im Februar 94, also dieses Bombardement von den Medien ging ja 92 los.
Was war da überhaupt? Was waren da eigentlich die also man liest nur überall dieses frankly worst than most bon mot, ja, als Franz Welser Möst Übersetzung. Naja. Worum also ging es in diesem Streit eigentlich damals?
Also erstens mal,
was hatten die gegen Sie?
Nur nebenbei muss ich sagen, andere Dirigenten haben viel schlimmere Spitznamen gekriegt.
Den fand ich auch lustig.
Das ist in dieser Spitzname ist entstanden in einer Bar um 4 Uhr morgens in Tokio zwischen Orchestermusikern, und das hat ein Journalist gehört, der daneben saß, und der hat das dann geschrieben. Was passiert ist, das ist ein bisschen kompliziert. Es wurde damals die Royal Festival Hall ausgeschrieben für ein residentes Orchester, und da gab es die Orchester konnten sich bewerben, und es gab also das Philharmonia und das London Philharmonic, die sich darum beworben haben. Und das Philharmonia war eigentlich der Favorit. Mhm. Die South Bank, also die Organisation, wo die Royal Festival Hall dazugehört, hat aber in dieses Ausschreiben hineingeschrieben, dass sie haben wollen, dass ein Musikdirektor dann auch mehr Kompetenzen hat als bis dahin üblich.
Okay.
Und da hat London Philharmonic gedacht, ich habe sie zum ersten Mal 86 dirigiert, da ist eine gute Beziehung entstanden. Die haben gesagt, der ist noch jung, aber hochtalentiert, und wir wollen das weiter pflegen. Und die haben sich gedacht, hoppala, wir nehmen den, der ist noch jung, da können wir trotzdem tun, was wir wollen. Okay, das ist ein Teil der Geschichte. Dann hat diese Residenz begonnen im September 92. Und damit ging natürlich auch das mediale Intrigieren und so weiter los. Da muss man auch sagen, in den 6 Jahren habe ich bei London Philharmonic 3 Intendanten und 2 lange Intendanten.
Ich kann sagen, Sie sind ja auch lange geblieben. Eigentlich dafür, was da alles los war, war das nicht nur Disziplin, sondern das war auch Durchhaltevermögen
schon. Ja, ne?
Also da, Sie hätten ja auch nach 2 Jahren sagen können, wisst ihr was, Leute?
Ich habe nach 2 Jahren meinen Rücktritt angeboten. Mhm. Aber wahrscheinlich von meiner Erziehung her, ich bin ein pflichtbewusster Mensch. Und das wurde vom Aufsichtsrat abgelehnt. Und dann habe ich aber im Februar 94 habe ich gesagt, so, ich biete jetzt nicht meinen Rücktritt an, sondern ich kündige und ich kann sofort gehen oder ich erfülle meinen Vertrag. Der ging bis Sommer 96 und die haben gesagt, bitte erfüll deinen Vertrag. Und das habe ich gemacht. Und lustigerweise einen Monat, und es war wirklich so weit, dass ich gesagt habe, okay, also wenn das nicht funktioniert, gehe ich zurück auf die Uni und lerne was anderes, studiere was und wechsle meinen Beruf.
Echt, so weit ging es?
Ja.
Ich
wurde ja einfach durch die Gassen geprügelt, das muss man ja wirklich ehrlich so sagen.
Naja, aber dafür sind Sie ja lange geblieben und dafür wollte Sie ja auch keiner wirklich loswerden. Also das habe ich, ist auch so etwas, was ich irgendwie nicht verstanden habe, weil ja, der war ganz gut, um drauf rumzuprügeln, aber gehen sollte er auch nicht, weil dann hätte man keinen mehr zum Prügeln gehabt.
Wahrscheinlich.
Aber es hat bei Ihnen schon dazu geführt, dass Sie gesagt haben, oh, vielleicht ist es doch nicht der richtige Job für mich.
Ja. Und dann kam, ein Monat später kam das Angebot aus Zürich und ich habe dann zu mir selber gesagt,
als GMD der Zürcher Oper, ja.
Ja, ich probiere das, wenn das auch nicht funktioniert, dann höre ich wirklich auf.
Okay.
Da war ich wirklich fest entschlossen dazu. Ja, und dann haben die auch, die ganze Branche gesagt, okay, jetzt geht er von London nach Zürich. Mir wurde damals gesagt, ja, du musst London behalten, das ist eine Machtbasis, so wurde in unserem Geschäft auch geredet. Mhm. Und ich wollte auch, aber auch immer in die Oper rein, weil mich das immer fasziniert hat. Und ich habe mir gedacht, das ist die Chance und ich war ja dann 13 Jahre in Zürich oder wie ich immer sage, 42 Premieren. Ja. Das war eine glückliche Konstellation, weil das Orchester lag ein bisschen danieder. Die konnten mit mir vieles lernen und entwickeln und andererseits konnte ich diesen Job lernen. Opern dirigieren ist ja bitte schon noch mal ganz was anderes.
Da habe ich Sie das erste Mal übrigens erlebt. Da habe ich noch in Freiburg studiert und angefangen, meine ersten Kritiken zu schreiben, damals noch für so ein Stadtmagazin. Da bin ich oft in die Zürcher Oper gefahren. Das war sozusagen mein Erweckungserlebnis.
Ah, ja.
So war das damals, ja. Okay. Und da haben Sie ja schon was gerissen. Also das war ja schon eben, was Sie gesagt haben. Das war ja ein Opernhaus, was schon jetzt nicht mehr zur Weltklasse gehörte, vielleicht noch nie davor wirklich gehörte, aber sich da schon dann relativ schnell hingespielt hat.
Das war eine, wie ich sage, eine glückliche Konstellation mit diesem wahnsinnigen Alexander Pereira, der ja wirklich, ich meine, das ist ja eine höchst beeindruckende, schillernde, vielschichtige Figur. Ja. Der zwischen Sonnenkönig, Mutter Teresa und sonst irgendwas alles verkörpert, aber ein Wahnsinniger ist im besten Sinn des Wortes, wenn es um die Oper geht. Und der hat da Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, Finanzen und was weiß ich. Und
ja, war, glaube ich, Schreibmaschinenvertreter für Olivetti.
Richtig.
Das hat er eigentlich auch behalten, oder? Der konnte jedem die Hunderttausender da aus den Rippen quatschen.
Ja, ich werde nie vergessen, ich habe dann einmal von der Zürich-Versicherung den damaligen CEO kennengelernt und dann haben wir uns über Pereira unterhalten und gesagt, in seinem ersten Jahr kam Pereira zu ihm und hat natürlich auch Geld und so weiter und der Hüppi hieß, der hat gesagt, Herr Pereira, mein Budget für dieses Jahr ist gemacht, aber nächstes Jahr können Sie gerne wiederkommen. Und wie er dann aus der Tür draußen war, war ich 250.000 Franken leichter und ich weiß nicht, wie es passiert ist. Die Geschichte beschreibt eigentlich sehr schön dieses unglaubliche Talent von Pereira, aber er hat ja dann auch alle großen Sänger nach Zürich gebracht.
Ja, die sogar sich da angesiedelt haben zum Teil. Ne?
Ja. Was ich dort erlebt habe, ich meine, ich habe dort das große Glück und Privileg gehabt, noch mit Leuten wie Mirella Freni, Nikolai Giaurov, Alfredo Wahnsinn. Kraus zu arbeiten. Das war ja ein Geschenk der Sonderklasse, dass man da als junger Kapellmeister von diesen außergewöhnlichen großen Sängern was lernen darf. Und das war, stellen Sie sich vor, einen Boris Godunov mit einem Matti Salminen als Boris und einem Giaurov als Pimen.
Ja, Wahnsinn.
Die Szene zwischen den beiden, ich werde das nie vergessen, das habe ich so präsent, wie wenn es gestern gewesen wäre. Die brauchten gar nicht agieren, da war die Bühne so voll von diesen zwei Persönlichkeiten Und da konnte man nur unten im Graben stehen, staunen und
noch ein bisschen den Takt schlagen.
Und zuhören und lernen. Ja, und das war eine fantastische, glückliche Zeit, weil mit 42 Premieren, ich habe pro Jahr 70 Vorstellungen bis zu 5 Premieren im Jahr dirigiert. Ja, und da lernt man das, was man Handwerk nennt.
Oh ja.
Und wenn dann und
eben nach Symphonien in London, dann alles in Oper.
Das und wenn dann eine Asmik Grigorian 30 Meter weit weg steht.
Sagen wir, kennen wir von damals. Das kriegen wir schon hin.
Ist das alles gar kein so großes Problem?
Nee, klar, Handwerkzeug, sagen Sie. Was ich interessant fand, was Sie eben gesagt haben, dass die Leute gesagt haben, bleibt doch in London wegen Machtposition. Und das scheint mir gerade heute auch in diesem Musikbetrieb wieder ganz wichtig zu sein. Wir haben das auch in Ihrer Karriere ein paar Mal gehabt. Also Sie sind dann nach Wien gegangen, wo es um, weiß man bis heute auch nicht so genau, auf der einen Seite um Macht, aber auf der anderen Seite um Produktionsbedingungen gegangen ist. Auf jeden Fall haben Sie irgendwann gesagt, Staatsoper, das reicht mir, hier gehe ich jetzt, weil Sie dort etwas nicht vorgefunden haben, was Sie als qualitativ notwendig empfunden hätten, nämlich genügend Probezeiten und Absprache und Mitspracherecht vor allen Dingen als Chefdirigent des Hauses. Ist es wichtig, also die Frage wäre eigentlich, ist es wichtig, bevor man so eine Position jetzt auch als renommierter Dirigent besetzt, ganz klar zu wissen, in welchem Rahmen passiert das eigentlich, was ich da machen soll?
Verträge sind geduldig, Papier ist geduldig. Wenn Sie nicht Partner haben, mit denen Sie am gleichen Strang ziehen können, dann funktioniert es nicht. Der gleiche Musikmanager, der zu mir gesagt hat, du kannst London nicht aufgeben, das ist eine Machtposition, hat mir vorher gesagt, dass ich es mit Pereira nur 3 Monate aushalten werde. Okay. Und ich habe es 13 Jahre ausgehalten, weil mit all seiner Verrücktheit war ihm und seiner Selbstdarstellung und was weiß ich, letztendlich ist er dann wie ein Kind, wenn er da in einer Vorstellung sitzt und das funktioniert und das blüht und gedeiht, dann freut er sich wirklich wie ein kleines Kind.
Also es passte sozusagen menschlich, wollen Sie sagen. Also Sie konnten ihrer Verschiedenheit.
Wir haben uns gezofft, ja, ohne Ende. Ja. Aber wir waren beide an einem Resultat interessiert.
Und das war in Wien anders.
Ja. Und das ist, ich meine, ich kann nur so viel sagen, an dem Tag, wo ich gekündigt habe in Wien, ein paar Stunden später kam schon ein Mail, ich möge doch etwas unterzeichnen, dass ich bis 1. Juli 2020 nicht über meine Zeit an der Wiener Staatsoper reden darf. Das sagt alles.
Ach so.
Ja. Und
haben Sie das unterschrieben?
Ich habe es unterschrieben, weil sonst muss man zu Gericht gehen und das ist mir wirklich zu blöd. Ach so. Und ich kann es nur so sagen.
Das ist doch, was ich meine. Da ist doch in unserem hochkultivierten Betrieb, das ist doch alles irgendwie, also sorry, crank. Also
natürlich.
Tschüss, aber unterschreib mal, dass du nicht sagst, was. Also das kennt man ja sonst nur von Hedgefonds irgendwie,
ja? Ja, das sagt aber etwas über den Menschen aus, der das haben möchte.
Gut, dann vielleicht sollten wir Sie da gar nicht weiter in Bredouille bringen.
Nein, schauen Sie, wenn ich bin dorthin gegangen, weil ich gedacht habe, dieses Haus hat ein unglaublich großes Potenzial und ich bin dorthin gegangen und wollte Dinge verändern.
Und Sie haben ja auch viel verändert. Sie haben ja auch mit den Philharmonikern zum Beispiel, also nicht, dass Sie zu wenig Geld verdient hätten vorher, aber da haben Sie schon auch mit eigener Rücktrittsdrohung dafür gesorgt, dass da die Produktionsbedingungen
das und
die
damals, finanziellen bitte, Bedingungen besser wurden. Das war damals 2010, im Frühjahr 2010 war das so, dass das Wiener Staatsopernorchester im Durchschnitt 30% weniger verdient hat als das Bayerische Staatsorchester. Und was die Wiener Philharmoniker separat machen durch mehr Arbeit, ist ja deren Privatvergnügen. Aber als Staatsopernorchester, und es war in der Zeit, wo zum ersten Mal junge Musiker weggegangen sind. Und das war für mich eine unglaubliche Alarmglocke, die da losgegangen ist. Und deshalb habe ich gesagt, also Entschuldigung, entweder tut ihr da etwas, damit dieses Orchester weiterhin kompatibel ist, auch vom Einkommen her, oder dann hat das gar keinen Sinn. Mhm. Und ich habe auch etwas, was keiner vor mir geschafft hat. Ich habe mit dem Orchester, das ist ja ein komplizierter Haufen, im Sinn, wie er organisiert ist, die Wiener Staatsoper ist ein sehr komplexer Betrieb.
Orchester sind eh schwer, aber da ist es besonders schwer, oder?
Ja, weil das Repertoire auch so riesig ist. Die spielen ja 50 Opern pro Jahr. Und ich habe es erreicht, ohne irgendwelchen Druck, dass wir einmal im Jahr mit den 23 Dienstplan einteilen, weil die vier Konzertmeister haben einen, der ihre Dienste einteilt, die Solo-Oboen haben einen, deshalb gibt es so viele. Und mit denen habe ich eine Besprechung gemacht, wo wir den Plan der kommenden Saison durchbesprochen haben und gesagt haben, okay, da bitte keine Wechsel oder nur wenig Wechsel, dafür nehmen wir diese Probe raus und so weiter. Also die sind ja auch an einem künstlerisch guten Ergebnis interessiert und deshalb, das war da kein Problem. Das hat es aber vor mir nie gegeben. Nur eine Geschichte und das zeigt auch die Grundeinstellung dieses Orchesters. Da hatten wir Katja Kabanova am Ende meiner ersten Spielzeit und da hatten wir noch nicht diese Dienstplaneinteilungen und da war halt das übliche Wechseln und was weiß ich. Und dann kommt die Orchesterhauptprobe und es sitzen zum Teil Leute da, die es entweder noch gar nicht geprobt hatten oder vor 3 Wochen zum letzten Mal oder so. Und es war also musikalisch schwerer Seegang angesagt. Ich habe das ganze Stück durchgepeitscht, es geht 91 Minuten und die Sänger waren, das war alles gut, weil wir hatten ja viel geprobt. Und ich habe die Bühne nach Hause geschickt und habe gesagt, jetzt machen wir Pause und dann haben wir viel Arbeit vor uns. Das Orchester wusste ganz genau, okay, dass das wirklich schlecht war.
Die Bühne nach Hause geschickt heißt, alles,
was sozusagen oben stand. Die Sänger sind nach Hause gegangen und ich habe nur mit dem Orchester. Und dann, gegen jeden Kollektivvertrag, habe ich nach dieser Pause mit dem Orchester alleine 2,5 Stunden ohne weitere Unterbrechung geprobt. Und kein Mensch hat was gesagt. Und da ziehe ich den Hut vor der künstlerischen Einstellung dieses Orchesters. Und nicht nur das, nachher kam der Betriebsrat zu mir und hat gesagt, bitte nach der Generalprobe auch noch einmal weiter proben. Also das heißt,
das wäre bei amerikanischen Orchestern etwas schwerer geworden wahrscheinlich.
Da ging das nicht. Das wäre nicht möglich. Aber da wäre auch der erste Teil der Geschichte nicht möglich. Aber nur um zu sagen, das Haus hat ein unglaubliches Potenzial und das hätte ich gern weiter geformt und benutzt. Aber wenn man merkt, dass es einfach in der Ausrichtung dessen, was man will, keine Übereinstimmung gibt, dann muss man auch die
Konsequenzen. Warum passiert das so oft? Also wir haben es jetzt bei den Salzburger Osterfestspielen wieder, wo keiner weiß, wer Chef und wer Koch ist. Wir haben es überall. Also das ist es auch ein politischer Fehler, dass man sagt, ich nehme den Intendanten und den Dirigenten und weiß von vornherein, so richtig gut kann das nicht gehen. Warum tapfen wir immer wieder in dieser... Oder muss es einen geben, der sagt... So.
Nein, ich glaube, es menschelt halt überall.
Okay.
Und gut. Wie jemand einmal zu mir gesagt hat, Institutionen sind wunderbar, wenn nicht da Menschen drin arbeiten würden. Und es gibt ja auch Dinge, die entwickeln sich zueinander und manche Dinge entwickeln sich auseinander und man kann nicht alles immer von vornherein genau wissen, wie das die nächsten 10 Jahre gehen wird. Manchmal glaubt man, das ist eine ideale Konstellation und dann gibt es halt Momente, wo sich das auseinanderentwickelt.
Nun sind Sie ja schon weltberühmt in Wien, aber eigentlich gehört doch dazu, dass Sie irgendwann auch mal wieder zurückkommen, oder?
Also schauen Sie, ich werde nächstes Jahr 60.
Und das ist ja noch nichts. Es sind ja noch viele freie Regale, wie wir gesehen haben.
Das ist richtig. Aber wenn Sie in einem Opernhaus etwas wirklich bewegen wollen, dann müssen Sie 10 Jahre Ihrer Lebenszeit veranschlagen. Und ich habe in meinem Leben jetzt 81 Premieren dirigiert, habe ein Riesenrepertoire und will mich einfach dieser Mühle des Alltags nicht mehr unterziehen.
Das hört sich jetzt ein bisschen an wie die Antwort von SPD-Genossinnen, ob sie Vorsitzende der SPD werden wollen. Ja.
Nein, also eigentlich schon, aber ich bin schon viel zu Nein. alt. Also ich habe auch ein anderes großes Haus angeboten bekommen und ich habe Nein gesagt. Genau aus dem Grund. Ich bin auch in Cleveland wahnsinnig glücklich und ich muss auch sagen, man wird ja auch älter, um wählerischer zu werden.
Absolut.
Und wenn ich diese Arbeitsbedingungen, die ich zum Beispiel in Salzburg vorfinde, wo ich wirklich einen ganzen Sommer lang...
Was auch nicht immer so war bei den Salzburger Festspielen.
Das
was man sich auch erkämpfen musste oder Sie sich erkämpft haben.
Ja, aber ich habe es jetzt die letzten Jahre dort immer vorgefunden und das ist einfach künstlerisch beglückend. Ja. Ich gehöre zu denen, ich bin dann gern 6 Wochen bei den Proben dabei und bringe mich ein, versuche. Oper hat ja damit zu tun, dass diese Räder ineinander greifen. Sie werden nie die optimale, perfekte Besetzung finden, aber sie werden, wenn das Zusammenarbeiten funktioniert und es kein Nebeneinander ist, sondern ein Miteinander, dann können eben beglückende Opernabende rauskommen.
Darüber haben wir das letzte Mal auch geredet. Regisseur und Dirigent, oft eben wie Intendant und GMD, es menschelt sehr oft und manchmal geht es da auch in ganz komische, unterschiedliche Richtungen, wo man sich auch denkt, Mensch, muss ein Intendant doch eigentlich wissen, dass der eine das will und der andere das will. Sie sind schon jemand, der auch sagt, ich will schon wissen, was da auf der Bühne vorgeht. Ich möchte eben da nicht die Augen schließen und unten einfach meine Musik so machen, wie ich sie will und was da oben ist, damit habe ich nichts zu tun. Also Sie empfinden sich schon auch als jemand, das muss schon passen.
Ja, ne? aber das gibt doch...
Was ja auch in der Zürcher Zeit sehr wichtig war, mit ja. sozusagen den richtigen Sound für die richtigen Bilder zu finden.
Ne? Ja, aber es gibt ja die Musik vor. Wenn ein Dirigent nicht versteht, in der Tosca, wenn sie die in einer altmodischen Inszenierung die Kerzenleuchter hinstellt und man mit dem Akkord genau da sein sollte, wo sie den Kerzenleuchter hinstellt, dann hat man das Tier Oper nicht verstanden. Und ich find das einfach, ich sage den Regisseuren immer, ich kann nicht Regie führen, werde es nie tun, aber es gibt da so etwas wie Musik und das muss ja eben ineinander gehen. Ich werde nie vergessen, 2002, Götz Friedrich, Arabella in Zürich. Und ich gehe, ein Jahr vorher war Bauprobe und ich gehe auf diese Bauprobe und er schaut mich an und sagt, was machen Sie da? So, es ist ja Bauprobe. Sagt er, das ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich einen Dirigenten auf einer Bauprobe sehe.
Was dazu führte, dass er sie auch in Berlin haben wollte, glaube ich, ne?
Nein, das war schon vorher, das war 91, wo er mich haben wollte, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben ausgebuht wurde.
War in Berlin?
In Berlin, ja, 91.
Bei was?
Das war auch ein Politikum, das habe ich auch erst nachher verstanden. Ich habe dort La Clemenza di Tito gemacht und 3 Repertoirevorstellungen Fidelio ohne Probe, also ohne Orchesterprobe. Und da war gerade dieser große Kampf Sinopoli Götz Friedrich. Okay. Und ich habe das nicht mitverfolgt irgendwie da war anscheinend am Tag vor dieser ersten Fidelio-Vorstellung in den Berliner Zeitungen Artikel, wo drin stand, Welser Möst wird, Götz Friedrich möchte Welser Möst haben als Nachfolger für Sinopoli. Dann ging die Sinopoli-Fraktion rein und hat mich gnadenlos ausgebuht. Und das hat mich wahnsinnig getroffen.
Ist das so?
Ja, aber wie? wenn einem das
weil bei Fußballspielern hört man ja oft, dass sie sagen, ah, je mehr gepfiffen wird, desto
ja, aber sie
mehr bin ich da.
Sie geben da ihr Herzblut und dann gehen sie auf die Bühne und vollkommen unerwartet klatscht da eine Buhwand ihnen entgegen. Und das muss man sich schon auch einmal gewöhnen. Das ist nicht so einfach. Und ich ging vollkommen wirklich zerstört in dieses hässliche Dirigentenzimmer dort. Und dann hat es geklopft und da kam der Konzertmeister. Und das fand ich wahnsinnig reizend und hat gesagt, machen Sie sich nichts draus.
Das ist halt Berlin, wa?
Ja, und er hat gesagt, wir finden das toll, was Sie machen. Okay, also das nur. Und dann um Götz Friedrich, Arabella 2002. Und ich habe auch in meiner Karriere Bühnenbilder abgelehnt.
Ja, das ist, was ich meine. Ja? Also, dass Sie da schon...
Wo ich gesagt habe, Entschuldigung...
Man muss auch nicht alles mitmachen, oder?
Also ich finde, nein, das ist, überhaupt nicht. Außerdem, es ist ja so, ich erkläre dann den Regisseuren immer, wenn es akustisch nicht funktioniert, schadet es ja auch eurer Arbeit. Also ich hab zum Beispiel mit Lehnhoff Meistersinger in Zürich gemacht. Und das war eine tolle Besetzung. Also Van Damme als Sax, okay. Salminen als Pogner, Seifert seinen ersten Stolzing, okay. Volle als Beckmesser. Also das war Zürich in der Zeit.
Ja, ich weiß.
Und Lehnhoff hatte im dritten Akt so eine griechische Arena aufgebaut als Festwiese und er wollte haben, dass Hans Sachs von ganz hinten kommt und da seinen Schlussmonolog anfängt. Und ich habe immer gesagt, Entschuldigung, das geht nicht. Das ist so weit hinten, das wird einfach nicht funktionieren.
Sieht super aus, aber es klingt bescheuert, ja.
Genau. Weil es keine Präsenz hat. Ja. Auch mit einer Stimme von einem Van Damme geht das nicht. Gut, es kommt also dann zu der ersten Probe mit Orchester und Bühne und er war also ganz hinten und ich habe abgebrochen, habe gesagt, Entschuldigung, ich habe so oft darum gebeten, das funktioniert nicht. Na. Und dann habe ich zum Orchester gesagt, und es war vielleicht ein bisschen fies von mir, ich habe gesagt zum Orchester, bitte spielen Sie so, dass Sie den Hans Sachs hören. Die haben sich natürlich schon gefreut, weil sie wussten, jetzt wird es lustig. Und haben also, dann war nur mehr Mäusegepiepse zu hören aus dem Graben. Und dann ist Lehnhoff explodiert und kam vor an den Orchestergraben und hat mich angebrüllt. Sie sind zu dumm, meine Inszenierung zu verstehen und was weiß ich. Ich sage, okay, ja, aber es hatte ja keine Präsenz. Und die Schlussansprache von Hans Sachs, das Erste, was es haben muss, ist Präsenz. Und dann hat es aber geändert und Pereira hat von mir verlangt, dass ich mich bei Lehnhoff entschuldige. Ich habe gesagt, also der hat mich einen Idioten genannt vor allen. Und dann aber, Lehnhoff war ja dann sehr nett und er kam dann bei der Orchesterhauptprobe und gesagt, ja, Sie wissen ja, es gibt immer Knatscher im Theater und damit war das alles bereinigt.
Naja, aber klar, es gibt Dirigenten, die dafür eintreten und es gibt welche, die es nicht tun.
Ein Teil meines Jobs ist, Sänger zu beschützen.
Ja, und Komponisten zu helfen, dass ihre Werke aufgeführt werden.
Ja zu achten einfach.
Zu achten, genau, zu achten. Herr Welser-Meister, es gibt unglaublich viele Dinge, die wir noch besprechen könnten. Viele Orchester, in denen Ihr Name kursiert, all das lassen wir, weil wir wollen ja ein zeitlos schönes Gespräch machen, wo Sie in 1, 2, 3 Jahren sind, das sehen wir dann und dann treffen wir uns vielleicht wieder. Zum Abschluss habe ich noch 10 kurze Fragen an Sie, wo Sie einfach mit einem der beiden Worte antworten können. See oder Berg?
Berg.
Sonnengruß oder herabschauender Hund für den Yoga-Experten?
Sonnengruß.
Dresden oder Amsterdam?
Oh. Gott, das ist jetzt echt schwer. Wahrscheinlich Dresden.
Oder Amsterdam. Walzer oder Polka?
Walzer.
Global oder regional?
Global.
Himmel oder Wiedergeburt?
Himmel.
Buch oder Partitur?
Buch.
Attersee oder Wien?
Attersee, ganz klar.
Meditation oder Gebet?
Meditation.
Gugelhupf oder Schnitzel?
Schnitzel.
Gorenzis oder Anoncourt? Hatten wir eigentlich schon heute.
Anoncourt.
Bach oder Beethoven?
Bach.
Interessant. Die lateinische Bibel der Musik, oder warum?
Weil das eine Zeitlosigkeit in sich hat und eine Immaterialität, die, das ist, hat so ein bisschen, bei Bach kann man sich reinwaschen.
Sponsorendinner oder Ruhe im Hotel?
Sponsorendinner.
Sie Gute sollen nicht Frage. Lügen. Sie kriegen Nein. eine ganz lange Nase, Herr Weltemers.
Aber ich habe sehr schnell geantwortet. Ja.
Jeder Intendant wäre sehr zufrieden
mit Ihnen. Ja, genau. Gut trainiert.
Ja. Da hat die Pereira-Schule gewirkt. Wasser oder Wein?
Wein.
Wien oder Berlin?
Wien.
König oder Knecht?
König.
Lieber Franz Welser-Möst, vielen herzlichen Dank für die ganze Zeit, die Sie uns geopfert haben.
Gerne. Das war kein Opfer. Das war ein Vergnügen.
Freut mich sehr. Vielen herzlichen Dank, Franz Welser-Möst. Dankeschön.
Ja, das war eine neue Folge von Brüggemanns Begegnung. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr weitere Interviews und Gespräche hören wollt, einfach den Channel abonnieren. Ich freue mich auf euch. Haltet die Ohren steif. Bis bald.